Og. Oh, mein Headset. Es kommt. Ach du Scheiße, es kommt. Oh nee, keine Schimpfwörter heute. Ist ja netter Stream. Ich muss mal kurz mein Headset entknoten. Sack. So, Leute, Moment, ich höre noch nichts, ich hab's Headset noch nicht eingestöpselt. So, jetzt passt alles. Also, was ist? Was hat es? Moment, Leute, ich bin gerade zu Threehead zum Lesen, richtig. Was hat es eigentlich bei dir an der Arbeit bezüglich Homeoffice gegeben? Du meinst, was es Neues gibt, oder? Was ist denn das Letzte, was ich erzählt habe, was du weißt? Also, ich meine, ich kann jetzt ja schlecht alles erzählen der letzten 3 Jahre. Das Letzte, was ich hier im Stream ein bisschen breiter getreten habe, ist ja, dass es sich bei uns auf der Arbeit sehr schwer tun, was Homeoffice-Regelungen angeht, beziehungsweise, dass sie eigentlich eine Homeoffice-Regelung haben, aber irgendwie laufend Rückzieher machen. Ja. Genau, das war das letzte Jahr. Lass mal überlegen, was hat sich getan? Also offiziell im Prinzip nichts, außer dass mittlerweile ein Abteilungsleiter seinen Platz geräumt hat und an vielen Stellen gerade ziemlich die Personalgewechsle ist. Das hat wahrscheinlich alles nur bedingt mit Homeoffice zu tun, denke ich mal. Aber vielleicht bringt das alles ein bisschen frischen Wind rein. Also da haben an vielen Stellen aktuell keinen Bock mehr. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es unbedingt großartig was mit Homeoffice in vielen Fällen zu tun hat. Aber das hat bestimmt mitgespielt. Und es gibt halt immer noch keine offiziellen neuen Aussagen. Also insofern eigentlich nichts. Ja, ich habe mir das immer noch überlegt, aber ich habe jetzt auch nicht das weiter großartig verfolgt seit dem letzten Mal, wo ich was erzählt habe. Wie gesagt, ich habe ja was abgesprochen, mal Probearbeitstag. Aber da hatte ich ja dann Corona, wo das war. Und ich guck gerade. Die meinten, sie melden sich nochmal. Haben sie aber noch nicht. Vielleicht sollte ich das mal machen. Mal gucken. Oh, Leute, ich habe neue Anfrage. Ich habe neue Sponsoring-Anfrage. Wollen wir da mal reingucken zusammen? Also, was haben wir denn hier? Von YouGreen. Ist YouGreen nicht irgend so ein China-Chinesen? Hersteller, Elektronikhersteller? Ja. Longchen Industrial Park. Longhua District Shenzhen. Da weißt du Bescheid. Also, was wollen Sie denn? Guten Tag, Herr Max FPS. Ja, ich habe von denen auch ein paar Sachen. Also, ich lese das hier mal kurz vor. Moment, ich guck mal kurz, ob ich euch das zeigen kann. Ob das überhaupt keck ist oder nicht keck. Ja, ist klar, Alter, was die wieder schreiben. Lul. Okay, ich zeige euch das mal. Also, heute haben wir YouGreen Aira, die uns schreibt. Ich werde mal die E-Mail-Adresse anonymisieren, kurz. YouGreen Aira schreibt uns. Also ich zeige, was habe ich jetzt hier angeklickt? Keck. Also folgende Anfrage. Chat, mal gucken, ob das was ist. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Also, YouGreen Aira ist das Ganze. Das ist bestimmt die echte, die hier in dem Bild. Garantiert, mit Sicherheit. Also, was wollen Sie denn hier? Das ist Aira von YouGreen. YouGreen Limited ist ein 2012 gegründetes Hightech-Unternehmen, das sich auf Design und Erstellung von bla 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 und bei Amazon auf Platz 2 in der Kategorie Handy-Ladegeräte rangiert. Ich bin ein großer Fan ihres Kanals. Die hat nicht ein Video gesehen. Falls es überhaupt eine die ist, in Wirklichkeit. Nachdem ich Dutzende ihrer YouTube-Inhalte gesehen habe, ich schreibe, um zu sehen, ob wir eine Zusammenarbeit haben können. Im Oktober werden wir ein cooles Produkt auf den Markt bringen. Ugreen Nexo. Nexode? 140W PD3.21 Ladegerät. Interessieren Sie sich für eine YouTube-Integration für dieses Produkt? Das ist ein USB-Charger, oder? Warum will man einen USB-Charger bewerben? Hey, wenn, ohne Scheiß, ich bewerbe auch einen USB-Charger. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn die Kohle stimmt, interessiert mich, das ist okay. Zumal ich habe tatsächlich selbst ein paar Ugreen-Sachen, die sind gar nicht mal so übel. Ich habe eine Handyhalterung und ich glaube auch ein USB-Hub und so Gedöns. Also, was haben die denn? PD3.1 Schnellladen. 140 Watt Max Output des USB-C1 Anschlusses. Leute, wisst ihr, was ich antworte? Ich frage, ob das Ding USB Gen 3.2 Gen 2x2 kompatibel ist oder ob es doch eher schon 4.0 Gen 3.2 Gen 2x1 kompatibel ist. Mal gucken, was dann als Antwort kommt. Ich frag dir einfach mal, welche USB-Standards unterstützt werden. Leute. Ich sehe in meinem Browser keine Twitch-Emotes mehr. Seht ihr Twitch? Ihr seht Emotes, ja? Ja, Moment. Warum sehe ich keine Emotes mehr in meiner Vorschau? Ist FFZ kaputt? Nee, ich sehe. Im Stream seht ihr die, aber. Tatsächlich, Moment, Leute, ich muss mal kurz reloaden. Ist doch wichtig, ob Gen 3x2 oder sonst was. Jetzt gehen die Emotes wieder. Alles klar, so, was haben wir denn sonst noch Schönes zu bieten? Also, was gibt's denn noch? Die GAN-Technologie, ist das nicht irgendwie Quick Charge oder sowas? Lädt MacBook von 0 auf 56%. Das sind wir aber genau, ja? Von 0 auf 56%. Nicht von 5 auf 55, von 0 auf 56. 1,6 mal schneller als ein 65 Watt Ladegerät. GAN-Technologie. Kleiner, leicht, erzeugt weniger Wärme. Genauso schnell aufladen wie das Apple 140 Watt Ladegerät. Also, ja gut. Ich meine, wenn beides 140 Watt Ladegeräte sind, würde ich jetzt davon ausgehen, dass es ähnlich schnell lädt. Jedoch dank GAN-Technologie, es ist 22% kleiner, verfügt über 200. Zwei USB-C-Ports, ein USB-A-Port. Ja, ich hoffe mal, das ist Gen 3x2.x. Q5. Lade zwei Laptops und ein Smartphone gleichzeitig maximal. Multisicherheit. Oh, jetzt kommt's. High Security Features. Ugreen Power Dispenser System bietet intelligente Leistungsanpassungen. Das Thermal Guard System misst jede Sekunde 800 Temperaturwerte. Jede Sekunde 800 Temperaturwerte. Den Temperatursensor hätte ich auch gerne. Um eine Überhitzung zu verhindern. Am Ende des Mails befinden sich Verweise auf Bericht. Wisst ihr was? Ich schicke das mal an meinen Manager weiter. Ich mache jetzt den Ugreen Sponsoring. Easy. Weiterleiten. Ich meine jetzt Ugreen Sponsoring. Wo ist er hier? Moritz, wo steckt er? Nee, nicht der. Ist er gar nicht so bei mir in den Mails? Ach so. Nee. Ja, ist bei mir für den Mails auch noch verkehrt, lul. Gesendet. Habe ich sie mir jetzt geschickt? Ja. Yep. Okay. Okay, der andere Kram ist Scam. Den zeige ich euch nicht. Wublos, Leute, Leute, jetzt, ich hab's geschafft auf Twitch, Leute. Wublos bekommt auch schon Anfragen. Ich weiß immer, wo die gucken, halt, je nachdem, was für Namen die schreiben. Wublos bekommt auch, Wublos hat eine Anfrage bekommen. Eine Sponsoring-Anfrage per Mail, Leute. Pause Champ, da muss ich jetzt reingucken. Hallo Wublos. Achtung, Achtung, was ist das? Wir arbeiten im Moment mit was? Oh nee, irgendein Free-to-Play Star Trek Game. Na, ich weiß ja nicht. Oh nee. Oh nee. Nee, 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 das mach ich nicht. Moskau Live. Wir haben bestimmt einige Camps, oder? Wo was live ist. Oder geht da gerade irgendwas ab? Zeig mal her. Ja. Oh, wobei, ich mach das lieber nicht im Stream, auch wer weiß, was das ist. Ich mach's mal. Ach so, ja, da geht's dann halt wirklich ab. Tja. Mal gucken, was da so läuft bei den Comrades. Was da jetzt rauskommt. Hauptsache, ich kann ordentlich heizen im Winter. Rest ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es wird nicht noch teurer. Was? Eins. Was verlinkt ihr mir da wieder für komische Sachen, Chat? Oh, der Typ. Also, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber der Typ ist Pog. Weil. Der hat ein. Xiaomi-Thermostat. Das gleiche, was ich auch habe. Alter, was ist denn das? Der Stream, Mann! Russisches Gas und jetzt hat er den Herd an, Mann. Alter. Aber er hat zumindest schon mal ein gutes Thermometer hier vorne. Ja? Das Xiaomi-Thermometer ist Pog. Der hat das Gas den ganzen Tag an. Ja, aber im Ernst. Jetzt so viel verbraucht so ein Herd jetzt auch nicht, als dass das irgendwie ins Gewicht fallen würde, außer, dass seine Rechnung teuer wird. Naja, schon mal was mit Rust gemacht. Ja, haben wir doch sogar im Stream. So, wo bin ich jetzt hier stehen geblieben? Ich wollte doch was zu sagen. Also zu Homeoffice habe ich was gesagt. Also Leute, demnächst Ukraine Sponsoring. Ich mache sogar einen Live-Unpacking im Stream, wenn die wollen. Dann packe ich im Stream, Leute, wir packen 5 USB-Hubs aus. Und ihr schreibt dann in den Chat ganz viel Pog, Pogchamp, Pogu. Und dann schicke ich das denen weiter und dann wissen die, der Wublos, den kann man krass sponsoren. Machen wir Giveaway im Stream. Da machen wir USB-Hub-Giveaway. Und Handyhalterung. Aber, mal gucken. Ja, ich finde das, wie gesagt, ich habe von denen auch ein paar Sachen. Deswegen bin ich da gar nicht so abgeneigt, das zu machen. Die bezahlen halt wahrscheinlich nichts. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht zustande kommen. Die wollen wahrscheinlich nichts bezahlen. So nach dem Motto, zeige den USB-Hub und du bekommst 120 Euro oder so. Also für 120 Euro mache ich garantiert kein Sponsor-Video. Da muss ein bisschen... Ich meine, ich muss ja auch dran denken, dass die Leute sich das gar nicht gerne angucken. Wobei, je nachdem, wie man das Sponsoring macht, das schon... Geht das eigentlich? Wozu brauchst du einen... Ach so, ja, nee, eigentlich brauche ich den gar nicht. Aha. Ja, Quick Muffs ist angesagt. Der Rest ist Abwärme wahrscheinlich. Das ist ein 140 Watt Ladegerät und ein 36 Watt Netzteil oder so. Nicht Netzteil, Heizlüfter. Heizlüfter 36 Watt, da heizt nix. Das gibt vielleicht ein, wenn du die Hand direkt davor hältst, ein ganz bisschen warmes Lüftchen. Das war's dann aber. Damit kriegst du einen Lötkolben ganz gut warm. Das würde mich auch mal interessieren, warum die 800 Mal pro Sekunde das messen müssen. Ich habe schon was mit Rust gemacht und wir haben sogar im Stream was mit Rust gemacht schon. Aber Chat, ich muss heute nett sein. Ich habe gesagt, heute gibt es keine Schimpfwörter und ich bin zu allen im Chat nett. Also wenn einer was Blödes fragt, antworte ich dann vielleicht nett drauf. Weiß ich noch nicht genau, je nachdem was. Das ist keine Frage. Außerdem stimmt das. Wo ist das Problem? Gestern kam eine NVMe zu USB-Gehäuse von New Green zu mir. Jetzt weiß ich, was ich von denen noch hab. So ein Ding habe ich mir auch von denen gekauft. Und das ist mega warm geworden. Was aber wahrscheinlich eher an der SSD lag, als an dem Gehäuse. Wieso magst du kein C++? Ich bin einfach zu... Ich bin zu dumm für C++. Das kann selbstverständlich nicht an C++ liegen, sind wir uns ja einig. Mein C++ ist natürlich die geilste Sprache überhaupt, aber ich bin einfach zu Three-Head, um C++ zu verstehen. Ja, die wollen ja nicht mehr. Mit denen wollte ich ja schon mal was machen. Und die haben dann gesagt, ja, du musst dieses Video hier löschen. Ich wollte nicht mügen, Alter, lügen. Ja, die wollten, dass ich dieses Video hier lösche bei NordVPN. Wir waren uns schon einig. Wir waren uns sogar schon über das Sponsoring und über den Preis und über das Placement einig. Und dann haben die gesagt, Max, kannst du dieses Video von deinem Kanal löschen? Hab ich gesagt, nee, kann ich nicht. Und dann wollten sie nicht mehr. Und die neuen, also ich kriege regelmäßig weiter Anfragen von NordVPN. Aber irgendwie sind die ziemlich pepega, die Anfragen. Die antworten dann teilweise nicht oder schreiben ganz wirres Zeug. Pff. Man weiß nicht so genau, durch wie viele Translator-Schichten diese E-Mails immer gegangen sind. Na, wegen unserer Atmosphäre, wegen was sonst. Geht das überhaupt? Na gut, mit irgendeinem C-Interface geht das bestimmt. Was sagst du zu den neuen Nvidia-Karten? Die wurden revealed? Wirklich? Gar nicht mitgekriegt. Da, zeig mal. Das wusste ich gar nicht. Nvidia hat soeben neue Details zur GeForce-Grafikkarte enthüllt. Das sind RTX 4090, 4080. Das Ding, ich will nicht wissen, Alter. So, Chat, stehen die Preise da drin? Stehen die Preise da drin? Mal spoilern, stehen die Preise da drin? Lass mich mal raten. Na gut, jetzt ist schon... Der Chat hat schon gespoilert. Okay. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie 1900, 1800, irgendwie sowas gesagt. Aber der Spoiler ist falsch. Okay. Dann lass mal überlegen. Mehr. Dann ist es mehr. 2500. 2500. Endlich ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten. Wieder richtig viel Kohle für eine Grafikkarte auszugeben. Oder, ich muss mal wieder ein paar Gaming-bezogene Videos machen, die gut laufen. Also, Gaming-bezogene Videos, die gut laufen, ist relativ einfach. Ich muss einfach eine Runde über Battlefield flamen. Die laufen nämlich immer gut. Und dann schicke ich mal an meinen... Falls es den dort überhaupt noch gibt oder die dort überhaupt noch immer an meinen Nvidia-Kontakt, meine Anfrage, kann ich nicht eine neue Grafikkarte haben. Ich mache dann auch wieder was zu. Habe ich EA-Sponsor? Ich meine Nvidia. Ach, nee, du meinst wegen Battlefield. Ja gut, die EA sponsert mich eh nicht. EA wird im Leben mich nicht mehr sponsoren nach den letzten drei Battlefield-Videos, die wir da gemacht haben. Also ich habe ja zum Battlefield 2042 Release drei Sponsored-Videos gemacht. Und eins davon war wirklich gut, fand ich, mit dem Portal-Edit-Modus, hat sonst niemand auf YouTube gemacht. Leider war das Spiel scheiß, verbesserungswürdig, ja. Hat Defizite aufgewiesen, das Spiel. Und dementsprechend musste ich halt nicht so nett sein in den Videos zu dem Game. Also, weiter. Unschärfen. Genau, Battlefield muss noch nachgeschärft werden. Da war sicherlich einiges nicht im Scope in der Entwicklung. Paar Sprints verpasst. Das Kanban-Board war kaputt. Nicht agil genug. Also, lass mal weiter gucken. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich will eigentlich nur wissen, was unter... Boah! Alter! 450 Watt! Bald braucht man ja wieder 800 Watt Netzteile. Damit kannst du heizen. Ich meine, das ist in heutigen Zeiten, wo Gas so teuer ist, wahrscheinlich gar nicht schlecht. Also du kannst entweder teure Gasheizung, du kannst aber einfach deinen Gaming-PC anlassen und irgendeinen Benchmark laufen lassen nachts. Stromheizen ist wahrscheinlich billiger. Das klingt in Anbetracht der enormen Rechnung beinahe moderat. Okay. Doppelt so viel Performance wie eine 3090 bieten. Das finde ich gut. Das ist dann nämlich endlich mal wieder was vergleichbar zur 1080 Ti. Die 1080 Ti war nämlich so schnell, dass du die nächste Generation eigentlich komplett skippen konntest und die übernächste Generation auch nicht wirklich gebraucht hast. Das wäre dann tatsächlich mal wieder was, ja. Da gehe ich von der 1080 Ti direkt auf eine RTX 3090. Blow the game, dankeschön. Massive Subscriptions hier. Huge. Dazu kann ich nur sagen. Und Shadow auch. Ich vermute mal, dass man das so ausspricht. Dankeschön, Leute, für die Subs. Huge Subscriptions. Ich finde meinen Subscriber-Sound gerade gar nicht. Ich glaube, hier. Excellent. So, Raytracing. Gut, das juckt mich jetzt persönlich nicht so sehr. Wann erscheinen sie, was kosten? Los geht es mit der neuen Grafik-Speerspitze. Am 12. Oktober. Wer sofort zum Start... Mach ich. Easy. Leute, da bin ich nachts am Start. 0:01 Uhr hämmer ich den Button im Nvidia-Shop. Richtig. Bam, bam, bam. Der wird richtig gehämmert, der Hammer. Nicht der Hammer. Der Button. Der wird richtig, richtig gehämmert. Und dann kaufe ich mir eine neue Grafikkarte. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, es bringt gar nichts, wenn du den Button hämmerst, weil 30 Millionen Buy-Bots wieder auf der Webseite sind. Gleich 5 Stück, genau. Warum kein Script? Noch besser. Noch besser. Ich hoffe, die ändern an die Seite nicht, dass es dann kaputt geht. Brauche ich, Leute. Wird gekauft. Von der RTX. Weil die Dinger sind immer ausverkauft bei neuen Grafikkarten. Immer. Leute, wie waren denn die letzten Referenzkarten? Ging das von der Kühlung her? Wobei... Ich glaube, ich habe aktuell doch auch eine mit Referenzdesign. Also im Prinzip geht das voll klar. Bei diesen Shops rechnen wir mit verfügbaren Grafikkarten. Na gut, bei Amazon kannst du eigentlich immer mit rechnen. Aber das wird gekauft. Direkt. Das wird direkt gekauft im Oktober. Das ist bloß die Sache. Wie sieht es denn mit der neuen Ryzen-Generation aus? Gibt's da schon irgendwas? Nee, das sind ja nicht 5. 7? Nee, wie heißt die neue Ryzen-Generation denn dann? 9000, 7000? Ryzen kommt. Ha! Dann ist Ende dieses Jahres wirklich mal Zeit für neuen Rechner. Okay, Ryzen. Wie sieht denn so die Intel-Konkurrenz aktuell aus? Wie viel RAM nutzt dein Browser? Keine Ahnung, 8G oder so? Moment mal, ich habe noch mehr Tabs auf. Das ist nicht das Einzige. Kann ich sagen, wie viel RAM das braucht? Guck mal, nix. Quasi. Naja, gut, es sind mehrere Chromium-Instanzen. Weiß nicht, ob man das irgendwie gescheit zusammenrechnen kann. Ist ein bisschen was, ja. Also insgesamt sind gerade 8 GB voll. RAM, was aber auch daran liegt, dass ich meine VM nicht anhab. Wer 2000 Euro für eine Grafikkarte ausgibt, hat die Kontrolle verloren. Warum? Wo ist das Problem? Aber das wird direkt zugeschlagen. Gibt es zu den Ryzens schon irgendwelche Benchmarks oder so? Ich habe mich da überhaupt nicht zu informiert. Okay, also zeig mal her. Ach, haben die wieder diesen Kram mit Verkaufsstart und Benchmark-Embargo? Ah, die können mich mal. Wobei, die Dinger sind doch zum Release eh wieder nicht richtig lieferbar, oder? Kannst doch eh wieder knicken. Vielleicht kaufe ich dann besser im Dezember an, Anfang Dezember irgendwann oder so. Wobei, wenn ich Pech habe, ist der Kram halt im Dezember halt nicht lieferbar, weil dann alle für Weihnachten was kaufen. Okay, zeig mal her, was hat AMD dann hier zu bieten? Easy Seite sieht da kacke aus im Dark Reader. Ryzen 7000. Zeichnet sich da schon irgendwas ab? Ob die Intel wieder komplett weg Gachibassen? Oder ob die da irgendwas entgegenzusetzen haben? Wo sieht man denn Cores und Taktraten und sowas? Hier. Nee. Hä? Was juckt mich das denn? Also, zeig mal her. Okay, das hat sich prinzipiell nicht viel geändert. Wahrscheinlich hauptsächlich Taktraten und ein bisschen Architektur-Magic. Weil ich glaube, bisher war die Kernverteilung schon genauso. Also wahrscheinlich wird es wieder... Der ist am Anfang eh nicht verfügbar. Die Dinger sind nicht verfügbar am Anfang. Also wird's eventuell dann der da? Ich meine, sind immerhin doppelt so viele Kerne, wie ich jetzt habe. Ich habe jetzt ein... Was ist das? Warte mal. Quad-Core, Octa-Core. Was ist ein Sechsfach-Kerner? Hexa-Core. Genau, Hexa-Core. Chat ist einfach zu intelligent bei solchen Fragen. Die wissen da Bescheid. Hexa-Core. Und dann 12er-Core. Das heißt 12 auf Lateinisch. Das kann ich nicht aussprechen. Ein was? Ein Undezim... Nee. Duodezim-Core. Keck. Also, das wäre doch was, oder Leute? Das wäre doch was. Eine 4090 und ein 7900X. Intel wird mehr Strom verbrauchen. Ja, wenn die Leistung stimmt. juckt mich das nicht, wenn es ein bisschen mehr Strom verbraucht. Ich meine, bei einer 4090 macht es das dann auch. Da kann ich endlich mal wieder mein 800-Watt-Netzteil, was hier im Schrank liegt, reinhauen. Oh, was ist denn das? Leute, was ist das? Ich sehe da gerade was. Guckt mal. Sekunde, was ist das? Das neue Twitch-Feature. Guckt mal. Was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Boost in Process. Also dank der Wublors Community. This stream is now being recommended to new viewers. Morgen KS. Neue Leute. Was mache ich denn da jetzt? Oh, 96%. Meine normale Reaktion bei sowas ist natürlich offline gehen, ja? Was ist das für ein neues Feature? Eigentlich ist das richtig cool. Wo ist eigentlich der Sebaro, wenn man ihn braucht? Wo ist denn der Cute-Mod? Schon ewig nicht gesehen. Moment, nicht 500 Viewer, 500 neue Viewer. Twitch-interner Viewbot, ja. Aber Leute, da wird im Oktober oder im Anfang Dezember wird der neue Rechner. Boah, Alter, mein Auge. Bonker ist. Kann man sich doch nicht angucken. Flashbang. Da wird neuer Rechner gebaut, würde ich sagen. Was ist denn das? Alter, wenn diese Seiten nicht richtig scrollen. Für die RTX brauchst... Ach ja, brauchen wir einen neuen Stecker. Ein was? Was für einen Stecker, bitteschön? 12 Volt H... P... WR. Was? Okay, Power. 12 Volt an H... Was für ein Teil? Das stimmt, das hat mein altes Netzteil nicht. Kann man das nicht mit irgendeinem Adapter machen? Doch, bestimmt, oder? Adapter Champ, das passt schon. Ah, passt schon. Ich habe nämlich noch ein richtig nices Seasonic-Netzteil. Hier. Mit, glaub, 800 Watt oder sowas. Platinum-rated, Leute. Seasonic 850 Platinum-rated. Prime, das klingt gut. Ich glaube sowas. Ja, ich glaube sowas habe ich noch hier. Habe ich ja vor ein paar Jahren gekauft für eine Kiste, die es nicht mehr gibt. Und dann muss ich mir tatsächlich mal für einen neuen Rechner kein neues Netzteil kaufen. Kann ich das endlich mal benutzen? Gut, wahrscheinlich kaufen wir trotzdem wieder neues Netzteil. Aber das wird nice. Ich hoffe wirklich, der Kram ist quasi zu bekommen. Dann Ende des Jahres. Also dann gibt's... Okay, das wird teuer. Das wird... Was kosten... Gibt es irgendwo News, was der Kram kosten wird? Preise? Preise im Überblick. Hier. Also 550 Euro. Es kostet wahrscheinlich eh 600 Euro. Der Kram ist ja eh immer teurer am Anfang. Okay. Das heißt... Das wird teuer. Lass mal kurz grob überschlagen, Alter. Moment, ich muss mal... Ich brauch was mit Dark Mode. Alter, das wird ordentlich teuer. Also 600 Euro CPU... 2000 Euro GPU. Dann bestimmt nochmal 250 Euro Netzteil. Braucht man da DDR5-Speicher? Man braucht DDR5-Speicher. Okay, Moment. Was kostet denn das aktuell? Da muss das Ukraine-Sponsoring aber ordentlich reinhauen, ja? Ich habe richtig Bock auf einen neuen Rechner wieder. Wo ist denn hier der Filter von den Dudes? Hier. DDR5? Oder ich muss... Ja, ich mach NordVPN-Sponsoring dann. Und Leute, aber ich brauch kein RGB, ja? Ich habe aktuell RGB-Rahmen einfach, weil es geht. Es ist komplett unsinnig, aber irgendwie, glaube ich, habe ich das auch nur, weil es damals lieferbar war und sonst nix. Was nimmt man... War es nicht so, dass AMD ziemlich stark davon profitiert, wenn du schnellen RAM hast, beziehungsweise niedrige RAM-Timings hast? Oder ist das nicht mehr so? Wahrscheinlich immer noch, oder? Kein RGB, Weird Champ. Na gut, gucken wir doch mal, was Corsair am Start hat. RGB, Vengeance, RGB. RGB. Ah, yes, das muss er. Naja. Warte mal, Preis pro Gigabyte. Das geht doch eigentlich 64G. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. 64G RAM, 360 Euro. Also, wie gesagt, unter 64G mache ich das nicht. Weil aktuell habe ich 32G, neuer Rechner muss immer überall mehr haben. Sonst, tja, sonst nicht genug Schwanzvergleich, weiß nicht. Was sind denn gute Timings dabei? Ich habe von DDR5 keinen Plan. Die sind doch alle gleich schnell. Was kostet, okay, Leute, was kostet der teuerste DDR5 RAM? Corsair Dominator. CL4040. War das andere doch auch? Ach, das ist ECC-RAM. Ach, hier, okay. 36, 38, 38, 76. Aber ist auch gar nicht so krass viel teurer. DDR5 ist immer ECC. Wirklich? Warum? Ist das so schnell getaktet, dass die quasi schon mit Fehlern rechnen oder wie? Ach Moment, es ist die Hälfte. Das ist quasi 32G, die kosten 150 Euro mehr. 100 Euro mehr. Okay, rechnen wir mal ungefähr. Oder die AMD-Seite, Mann. Rechnen wir mal ungefähr mit 360, sagen wir 400, komm. Wir rechnen glatt mit 400 Euro für RAM. Mainboard. Gibt es da schon welche für... Was brauchen die für einen Sockel? Gehen die noch mit den alten? AM5? Ist AM5 ein neuer Sockel für diese Ryzen-Generation oder gab's den schon mal? Neu? Neue E3-Version ist raus. Und gibt's irgendwas Spannendes? Okay, AM5 Mainboards. MSI nennt hohe Preise. Na, MSI kann mir eh gestohlen bleiben, nachdem die mich gebannt haben auf Twitter. Immer noch. Von denen kaufe ich mir nix. Cancelled, ja. Aber richtig, weg. Okay, da muss man mal abwarten, was da jetzt noch rauskommt. Pricing. Was? 480 Euro? Seid ihr noch bei Trost für den Mainboard, Mann? Das ist aber wieder so ein unsinniges Asus-Mainboard mit RGB und irgendwie komischem Titan-Beschlägen und Killer Fatality Headshot Pro Netzwerkkarten und Gedöns, was keiner braucht. Wi-Fi, wer braucht Wi-Fi on board? Useless. Unsinnig, unsinnig. Okay, komm, ich rechne, ich mach mal 450. So viel wird's wahrscheinlich am Ende nicht mal sein. Okay, was braucht man sonst noch, Leute? Eine SSD? NVMe SSD? Ich hätte ja wirklich gerne eine 4 Terabyte. Aber es gibt, glaube ich, keine sinnvolle 4 Terabyte NVMe. Wir hatten doch letztens geguckt. Dann mache ich lieber, eine 2 Terabyte rein. 2 Terabyte und dann Gehäuse kommt noch. Ja, Gehäuse. Noctua-Lüfter kommen dann wieder. Nicht Noctua. Ich kann nicht mehr schreiben. Noctua CPU-Kühler. Keine Wasserkühlung. Was soll denn intern Samsung 7? Ja, auf so eine wird es wahrscheinlich dann auch rauslaufen, halt 2 Terabyte, ja? Huch, was jetzt? Ja, auf sowas wird es wahrscheinlich dann rauslaufen. Ich meine, letztendlich, jetzt mal ernsthaft, ja? Ich kann da auch ohne Probleme eine 2 Terabyte NVMe SSD reinstecken und mir dann noch von den übrigen Festplatten hier noch was reinschieben. Gachi Giga. Und dann noch irgendwie eine Zusatz-SSD machen für den Rest oder so. Das passt schon. Also müssen wir ungefähr noch 230, sagen wir so 250 Euro für eine SSD rechnen. Den Rest habe ich, also anderweitig SSDs und Platten und so habe ich, da brauche ich nichts. Nee, ich hab genug, also SSDs habe ich genug da und Platten habe ich genug da. Aber ohne aufs Nass zu schieben. Ich habe noch beispielsweise zwei ungenutzte 10 Terabyte Platten und ich habe noch unsinnigerweise ein paar 2 Terabyte SSDs. Das ist kein Ding, das ist kein Ding. Nur NVMe SSDs habe ich keine mehr. So, also, Gehäuse. Ich bin ja, Leute, ihr müsst mir mal ein Gehäuse empfehlen. Ich persönlich bin ja ein Riesenfan der Fractal Design Dinger. Wobei ich nicht weiß, ob ich das für den neuen Rechner auch mache. Also, wahrscheinlich würde ich wieder das hier nehmen. Meine letzten drei Rechner-Generationen hatten dieses Gehäuse hier. Warum heißen die nicht mehr R, sondern einfach so? Nee, die hießen schon vorher nicht mehr R, gell? Doch, die hieß noch R6 und das neue ist nur 7. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wenn ich mit dem Gehäuse zufrieden bin, ja, und mich nichts dran, macht doch eigentlich keinen Sinn, dass ich ein anderes Gehäuse nehme. Ich nehme einfach wieder das. Was kostet denn der Kram aktuell? Oh, Geizhals. Die werden auch nicht billiger, ne? Ich find's halt gut. Die haben einen Staubfilter vorne drinne. Ansonsten sehr geräumiges Gehäuse. Super stabil. Halt ein bisschen groß, aber okay. Was? Streamer Plus? Moment, nee, das heißt wirklich Strimmer Plus. S-Trimmer. Was? Moment, ist das eine RGB-ATX-Verlängerung? Sehe ich das richtig? So eine ATX-Stromverlängerung mit RGB? Wirklich ernst? Ist das wirklich denn ihr Ernst, ja? Mir fehlen die Worte dafür. Ich weiß, was soll ich denn dazu sagen? Genau, warum, was ist die Existenzberechtigung dieses Stücks Hardware? Hä? Warum ist es? Warum existiert das überhaupt? Warum ist es der Strimmer? Oder der S-Strimmer? Oder das der Streamer Plus? Okay, das müssen wir uns mal kurz in Action angucken. Achtung Leute, in Action. Wir haben erstmal den Player gebrickt auf der Seite durch Fullscreen. Guck, der resized nicht. Kein responsive Webdesign hier. Ich bin wirklich sehr irritiert, kann man da glaube ich gut zu sagen. Moment, ich hab. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch eine dritte und vierte RGB-Software. Das heißt, ich brauche drei verschiedene Software, um dann von meinem Mainboard, von meinem ATX. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, Leute. Es gibt eine extra Software zu. Also, wir sind im Jahr fast 2023. Es gibt eine extra Software, mit dem ich die RGB-Settings meines ATX-Verlängerungskabels einstellen kann. Das hört sich einfach nicht normal an. Also, nicht schon schlimm genug, dass es ein ATX-Verlängerungskabel mit RGB gibt, aber nein! Es gibt eine Windows-Software dafür, um das steuern zu können. Darf ich das nicht zu lange angucken, sonst kaufe ich mir das noch. Smooth Lightning Style. Leute, ich mach einfach den Five-Head Case Modder Move. Ich hänge mir einfach ein WLED. Ich hänge mir einfach einen Microcontroller mit WLED in Rechner und mach zwei 144 LED auf Meter RGB Strips rein. Dann habe ich die beste Steuerung für LEDs und die wahrscheinlich besten RGB-LEDs. Ich meine, das ist da zwar jetzt keine SATA-Verlängerung und ich weiß nicht, was ich damit im Rechner machen soll, aber ich könnte es machen, ja. WLED in Rechner reinhauen. Okay, sagen wir mal 250 Euro nochmal fürs Gehäuse. Case. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was fehlt mir denn jetzt noch? Habe ich was vergessen? Die Noctua-Lüfter, was haben die aktuell? Da gibt es doch bestimmt was für. Witcher Compu. Please refer to our Socket Compatibility Overview. In short, all Noctua's cooler mounting kits that support AM4 upwards compatible is AM5. Okay, Noctua AMD Lüfter. Den habe ich aktuell, den würde ich dann tatsächlich. Moment, was? Die Farben irritieren mich. Was ist was? Was ist. Ach so, wenn man eine ältere Version hat, dann passt das nicht. Ah ja, gut. Nee, passt schon. Also den habe ich aktuell. Der ist doch wahrscheinlich immer noch so mit der beste Lüfter, den es gibt, oder? Vermute ich mal. Von denen. So einen habe ich aktuell drauf. Dann würde ich einfach wieder einkaufen. Wobei, ich habe die Variante nur mit einem. Nur mit einem. Ich habe den da, glaube ich. Der hat nur einen Lüfter oben drauf. Ach nee, das ist die Silent-Version. Warum kein Custom Water Cooling? Weil ich nicht so scharf auf Wasserkühlung bin. So, also sagen wir ungefähr 100 Euro nochmal Lüfter. Lüfter. Okay, habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? CPU, GPU, Netzwerkkarte habe ich noch. 10G Netzwerkkarte habe ich hier noch. Brauche ich nicht kaufen. Was habe ich was vergessen? CPU? Also Prozessor, Grafikkarte, Netzteil, RAM, Mainboard, SSD, Gehäuse und Lüfter. Nee, Gehäuse, Lüfter brauche ich nicht. Außerdem hat das Fractal Design schon welche dabei. Die sind auf niedrigsten Stufen absolut in Ordnung. DVD-Laufwerk. Brauche ich nicht, hätte ich zur Not auch noch. War's eigentlich, oder? Okay, zeig mal her. Was kostet denn der Spaß? 600 plus 2000 plus 250 plus 400 plus 450 plus 250 plus 250 plus 100. Eieieiei. Das. Ich meine, das ist quasi das ist ungefähr. Moment, Leute, lasst mich mal kurz ausrechnen. Ja, das ist ungefähr ein Sechstel von dem, was mein Auto gekostet hat. Oder? Habe ich das richtig ausgerechnet? Also, sag mal, das Sechsfache. Nee, Schwachsinn, nicht ein Sechstel. Blödsinn nicht. Das Sechsfache davon. Ja, das ist ungefähr das 25.200 Euro hat das Auto gekostet. Das heißt, ich kaufe mir jetzt einen Rechner, der ungefähr so, naja, warum nicht? Warum nicht? Kann man doch mal machen. Aber 4.300 Euro für einen Rechner ist schon eine Hausnummer, ja? Was für Teile? Das ist ein Ryzen, wenn ich das alles bekomme, 900X, das ist eine 4.000 Dings. Ja, Netzteil, Restzeug, ja. Wofür brauchst du so viel RAM? Ganz einfach, nach 32 GB RAM kommt 64 GB RAM. Und 32 GB RAM habe ich gerade aktuell im Rechner. Das heißt, die logische Konsequenz ist, dass ich jetzt 64 GB RAM hole. Sowas wie 48 GB RAM kommt mir nicht in die Tüte. Immer hoch 2. Wisst ihr doch. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Weiter komme ich nicht, Leute. 8192, glaube ich. Aber und danach hört es bei mir auf. Ja, das heißt, logischerweise nach 32 GB RAM kommt rechnerisch gesehen 64 GB RAM. Und es muss mehr sein. Du lastest doch never 64 Gig aus. Naja. Ich meine, ich schaff's immerhin schon mal 18 GB auszulasten mit 32 GB RAM. Und wenn ich noch ein paar Tabs aufmache und neue Browser-Windows, dann schaffe ich es auch 64 GB RAM auszulasten. Ja, so sieht's aus. Euer Rechner. Wird dann Ende des Jahres. Also, vorausgesetzt, gibt ordentliche Hardware, die erwerbbar ist und die dann nicht viel, viel mehr kostet. Welche CPU hast du derzeit? Aktuell habe ich ein 8700K habe ich. Bisschen übertaktet, wobei nein, das stimmt nicht, übertaktet habe ich ihn gar nicht mehr. Ich habe nur Multicore Enhancement an, also sprich, dass alle CPU-Kerne auf maximalen Takt gehen. Ich glaube, was sind der maximale Takt? 4,7 GHz, glaube ich, bei dem 8700K. Also aktuell habe ich in 8700K eine 1080 Ti. Der Rechner war absolut top High-End zur damaligen Zeit, aber das ist halt 5 Jahre her. Man muss sich's mal überlegen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich mir jetzt quasi erst 5 Jahre später einen neuen Rechner kaufen muss. Kaufen werde, wenn der Plan so eintritt. Man muss halt dazu sagen, leistungstechnisch bräuchte ich das überhaupt noch nicht. Der 8700K und die 1080 Ti sind komplett ausreichend. Es gibt nichts, was ich nicht spielen kann. Und ich kann die meisten Sachen sogar ohne Probleme in höchsten Details spielen. Jetzt vielleicht nicht die Ultra-Option überall angehakt, aber in hohen Settings und sehr hohen Settings überall. Ich stelle es sogar lieber ein bisschen runter, weil ich halt lieber 100 FPS habe als, sagen wir mal, 40, 50 und dafür ein bisschen bessere Quali. Mache ich dann alles nach. Nee, naja, doch. Also Series Max, das mache ich dann, falls ich heizen muss mit meinem neuen Rechner. Wie viel habe ich ausgerechnet? Kekkel. Kekkels kostet das. 4.300 Kekkels. Das ist schon ordentlich. Also muss man sagen, das ist ordentlich. Aber ganz im Ernst, ich gebe sonst nie Geld aus. Okay, ich gebe zu, das wirkt jetzt ein bisschen doof, wenn ich mir erst vor 3 Wochen ein Auto gekauft habe. Normalerweise gebe ich nie Geld aus. Generell, die einfachste Variante, bisschen Geld zu haben, ist ja mehr Geld zu behalten als auszugeben. Und das habe ich ja prinzipiell die letzten Jahre über eigentlich gemacht. Ich habe eigentlich immer mehr Geld behalten als ausgegeben. Also mittlerweile auch das ein oder andere in meinen ETF-Plan. Aber ansonsten, man gönnt sich doch sonst nichts. Ich meine, guck dir mal, für was gehe ich denn arbeiten? Für was mache ich YouTube? Für was mache ich Twitch? Für was mache ich Sellout mit Ukraine und NordVPN? Und Ubisoft und EA zu spielen, die ich nicht mag, wenn man sich denn nicht mal einen neuen Rechner für kaufen kann. Also das muss sein. Für wen rechtfertigst du das? Für mein Bankkonto? Also ich glaube, das geht schon mal, ja. Dann machen wir wieder ein Video zu. Vielleicht, Chat. Ich habe ja angefangen zu streamen quasi erst nachdem ich meinen letzten Rechner gebaut habe. Also so lange bin ich ja noch gar nicht hier. Also ich bin kürzer auf Twitch, als ich meinen letzten Rechner gebaut habe. Das heißt, vielleicht bauen wir den sogar im Stream zusammen. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich das gescheit mache. Rackmount-Rechner? Nee, Rackmount-Rechner ist bescheuert. Also mein Rechner, stelle ich hier neben den Schreibtisch, wie die anderen zwei, die da gerade dastehen. Ich muss dann halt den einen Rechner, den ich jetzt hier als Vorschaurechner habe, quasi auf den Dachboden bringen. Ich schmeiß ja Sachen irgendwie nicht weg. Und den ich jetzt benutze als Main-Rechner, kommt dann als Vorschau-Streaming-Rechner links daneben. Ich rotiere das immer so durch. So sieht's aus. Hier sind doch viele Leute, die sich mit Smart Home auskennen. Ich suche Raumtemperatur plus Feuchtigkeitssensor mit Display und offener WLAN-API. Hat da jemand zufällig welche zu empfehlen? Ja, aber nur, bist du überhaupt noch da? Nicht, dass ich jetzt was beantworte, was eigentlich schon vor einer halben Stunde. Wartet mal, Timestamps? Wo kann man Timestamps? Konnte man nicht irgendwie Chat Appearance? Ja, hier. Also, wie das einfach mal 40 Minuten her ist, Alter. Ja, ich kann dir was empfehlen, was ziemlich nice ist sogar, was auch sehr günstig ist. Du musst allerdings dafür ein bisschen selber basteln. Kann ich aber aus eigener Erfahrung empfehlen, habe ich selbst im gesamten Haus. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 7 Stück oder so davon. Und zwar die hier. Die Dinger. Du musst mal gucken, die gibt es teilweise für 8... Oder, sag mal, ich habe sie damals bei AliExpress für unter 8 Euro das Stück gekriegt. Wie heißen die Dinger eigentlich? Wie heißen die Dinger denn offiziell? Egal. Oh, hier ist zum Flashen. Warte mal. Ich muss das richtige Repo raussuchen. Hier das da. Also wenn wir, man muss erstmal gucken, ob die noch flashbar sind. So. Also, ich habe davon 7 Stück aktuell. Ich weiß echt nicht, wie die Dinge heißen, nach was ich da suchen muss. Ja, nach diesen. Guck mal, 4,99, Alter. Auf geht's. Das ist Scam, oder? Ach, Firmensitz in Spanien, Mann. Was ist das? Traue ich mich da überhaupt drauf zu klicken? Eher nicht. Ja, guck mal, du findest Barberry Base. 8,80 €. Wunderbar. Also davon bestellst du dir einfach mal einen 5er Pack. So, du musst nur gucken, dass es die Version ist, die flashbar ist. Und dann kannst du im Archiv gucken. Archiv. Woblords. Da haben wir nämlich mal Home Assistant Heizung Thermostat. Nee. Wir haben die Dinger geflasht im Stream. RGB plus noch mehr Sachen flashen. Mehr China-Geräte flashen. Muss mal gucken. Wir haben die Sachen zusammen im Stream geflasht. Da oben liegt's doch, oder? Das ist doch der Stream. Arm League. Da, ja, ich glaube, das ist der Stream, wo wir es geflasht haben. War das der Stream, den ich gelöscht habe, weil ich kacken musste? Nee, das war nicht der Stream, den ich gelöscht habe, weil ich zwischendurch immer aufs Klo muss. Also im Stream haben wir das Ganze geflasht zusammen. Also was du machen kannst, ist, du kaufst dir von den Dingern welche und dann flashst du die mit dieser Custom-Firmware hier. Oder alternativ auch mit der originalen. Übrigens, Leute, soll ich euch mal was sagen? Nur, dass jetzt keiner mal kommt und sagt hier, ich würde immer das Zeug nutzen und nichts contributen. Ich habe dem Ersteller der Firmware damals 3 Geräte kostenlos zugeschickt per Post, inklusive Versand, den ich übernommen habe, zum Ausprobieren, zum Verbessern der Firmware, dass neuere Versionen unterstützt werden können. Ich gebe zu, nicht ganz uneigennützig, weil ich meine, ich wollte ja, dass das neue Display unterstützt wird. So, und wenn du das gemacht hast, wenn du die Dinger geflasht hast, dann hast du ein Thermostat oder Thermometer? Ein Thermometer. Mit Luftfeuchtigkeit, Temperatur und wenn du in den Settings, also du kannst da richtig viel einstellen drauf nach dem Flashen mit Custom Firmware. Und dann musst du den Intervall runterstellen, weil diese Dinger sind standardmäßig total ppega eingestellt. Die schicken standardmäßig irgendwie alle 10 Sekunden oder so ihre Werte. Wenn du das runterstellst auf 15 Minuten oder 10 Minuten, weil ich meine, wie oft willst du die Temperatur-Update haben, ja? Dazu gucken wir uns gleich ein Video an. Wenn du die dann einstellst, dass die nur noch alle 10 oder 15 Minuten ihre Temperatur reporten, das hält ewig, das Zeug. Das hält ewig. Ich guck mal kurz gerade mal nach bei Amazon, wann ich mein erstes bestellt habe. Also, ich guck mal kurz nach in der App bei Amazon, wann ich das erste bestellt habe. Und es ist bei 56% Batteriestand. Das hält länger als ein Jahr. Mi. So, ich such mal nach Mi. Hier. Hier ist die Waage? Nee. Moment, das muss ich jetzt mal kurz raussuchen. Okay, ich habe das erste Thermostat bestellt. Hier, das erste Thermostat bestellt habe ich 5. April. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 5. April 2021. Und die Batterie ist jetzt bei 56%. Das heißt, die Batterie wird ungefähr 3 Jahre halten. Da kannst du dich nicht beschweren, oder? So, was du dazu brauchst, ist ein Raspberry Pi. Und dann musst du Custom Firmware drauf flashen. Diese Dinger, du willst das Ganze über Wi-Fi machen, aber du willst das nicht über Wi-Fi machen, weil Wi-Fi heute ist ja ein netter Stream, weil Wi-Fi Unschärfen im Energieverbrauch aufweist, was Geräte mit Batterie angeht. Du willst kein Wi-Fi, du willst entweder, da ist so eine ganz normale CR irgendwas Knopfzelle drin. Die Dinger sind auch wirklich klein und leicht. So eine ganz kleine Knopfzelle ist da drin. So, also was man nämlich haben will für Wireless-Kommunikation mit Batterie ist, das erste kein WLAN und das zweite auch schon mal kein WLAN. So, das nächste ist, diese Technologien, die du haben willst, die sind entweder Zigbee, Z-Wave, DECT, LoRa oder Bluetooth Low Energy Bluetooth. Und die Dinger hier sind Low Energy. Ja, ob Thread und Meta überhaupt irgendwie mal was wird, bin mal gespannt. Geht ja angeblich jetzt bald los. So, das ist das, was man haben will. Und das ist Low Energy Bluetooth. Das heißt, du brauchst einen Bluetooth-Empfänger dafür. Dafür halten die Batterien lang. Und es reicht ein ordentlich platzierter Empfänger. Ich habe auch nur einen Empfänger im Haus. Der hängt bei mir oben im Bad, der Empfänger. Neben der Waage. Ja. Du brauchst einen Bluetooth-Empfänger, der das dann an deine Heimautomatisierung weiter schickt. Und das war's. Und dann hast du billiger wie alles andere super funktionsfähige und ewig haltende Thermometer und Luftfeuchtigkeitssensoren. Das ist doch was, oder? Meinst du, kriegst das hin mit dem Flashen? Du kannst dir mal einen Stream angucken. Also das Flashen ist nicht schwierig. Du brauchst einen Raspberry Pi, du brauchst die Firmware und du brauchst die Webseite von denen, wo du dann den Assistent durchklickst. Gut, wenn du keinen Raspberry Pi hast, ist natürlich schwierig, da aktuell einen zu kriegen ist nicht wild. Macht nichts. Vergiss, was ich gesagt habe. Du brauchst keinen Raspberry Pi. Das ist blödsinnig. Mit dem Raspberry Pi hat es, glaube ich, damals gar nicht richtig funktioniert. Ich habe das mit einem Bluetooth-Stick über meinen Desktop-Rechner gemacht, damals sogar, das Flashen. Aber Raspberry Pi müsste eigentlich prinzipiell auch gehen. Du kannst den Raspberry Pi als Empfänger verwenden, wobei ich habe einen ESP32 im Bad. So. Ihr könnt auch die neuen Bluetooth-Proxys von Home Assistant verwenden. Also. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich habe mittlerweile 7 Dinger und die halten ewig lang, haben super Funktionen, lassen sich jetzt seit dem letzten Home Assistant Upgrade noch einfacher integrieren und ist eigentlich eine super Geschichte. Ich meine, wenn es dir auf wirklich Nachkommastellen super Genauigkeit ankommt, weil du irgendwie dein Terrarium danach einstellen willst und deine Käfer und Schlangen sonst den Löffel abgeben da drinnen, wenn es halbes Grad zu warm ist, dann würde ich die Dinger nicht nehmen, ja. Und in hoher Luftfeuchtigkeit würde ich die wahrscheinlich auch nicht auf Dauer einsetzen. Aber so, um sie in der Wohnung zu verteilen, dass du einfach weißt, ob es in deinem Raum jetzt 25, 26 oder nur 18 Grad warm ist, sind die Dinger perfekt. Ja. Ja, dann nehmen die. Kann ich dir nur empfehlen. Guck aber vorher mal nach. Also ich habe meine vor über einem Jahr geflasht. Guck mal vorher nach auf GitHub und so, ob diese Revisionen, die es aktuell zu kaufen gibt, flashbar sind. Oder bestell dir mal eins. Ich meine, 8 Euro kann man ja mal ausgeben. Und guck, ob das noch geht. Wenn es nämlich nicht mal geht, dann ist das hinfällig, was ich gesagt habe. Ich brauche übrigens auch was Neues. Da hat vielleicht jemand von euch einen Tipp. Ich brauche ein... ein Temperatursensor für den Fischteich im Garten. Ich hatte die ganze Zeit Folgendes da dran. FKG 100 Fibaro. Nicht Sebaro. Wie heißt das Ding? Fibaro FKG 100 oder so. Ich hatte die ganze Zeit so einen Z-Wave-Sensor, der allerdings zusätzlich die Möglichkeit hat, ein DS18B USB 2.0 Temperatursensor anzuschließen. Also ich hatte quasi einen Z-Wave-Sensor mit so einem wasserdichten Probe für den Fischteich. So hatte ich das die ganze Zeit im Garten liegen. Aber das Ding ist mir einmal nass geworden, weil ich zu blöd war, es einzupacken, und seitdem hat es Probleme. Ich habe es seitdem in ein wasserdichtes Gehäuse und so, passt auch alles, aber das macht Probleme. Und ich glaube, jetzt ist es endgültig verreckt, weil seit 2-3 Wochen liefert das gar keine Werte mehr. Und hat jemand eine Idee für einen Temperatursensor für den Fischteich? Das muss auch nicht zwangsläufig outdoorfähig sein. Also ich habe auch keine Probleme mit, den Empfänger in eine wasserdichte Box nochmal zusätzlich zu packen oder so. Ist halt nur die Sache, wenn es Wi-Fi ist, was beschissen ist, weil was Unschärfen aufweist, was blöd ist mit Wi-Fi, weil die verbrauchen zu viel Energie und es muss wireless sein. Also was ich mir auch schon überlegt habe, vielleicht irgendeinen Sensor, vielleicht mit Bluetooth oder so, und dann mache ich einen Bluetooth-Proxy in den Stall zu meinem Home Assistant ins Haus. Aber kennt da jemand? Mit Low Energy Bluetooth würde auch funktionieren. Die schauen mir Dinger in den Zipper. Nee, das bringt nichts. Die messen doch überhaupt nicht richtig. Nee, das ist blödsinnig. Die Probe muss ins Wasser. Die Sendeeinheit, die muss schon überirdisch bleiben. Doch, so werde ich das wahrscheinlich auch handhaben. Der Sensor kommt ins Wasser. Ja, kommt drauf an, wie das gebaut ist. Der Sensor kommt ins Wasser und der Rest kommt in eine wasserdichte Box. Wasserdichte Box habe ich ja, da ist ja der aktuelle Sensor schon drin. Nur, dass der einmal einen Wasserschaden hat und sich nie wieder davon erholt hat. Das will ich beim neuen Sensor vermeiden, ja. Also, Low Energy Bluetooth wäre mir wahrscheinlich am liebsten, weil dann könnte ich den Relay in Stall stöpseln mit einem ESP32 und könnte die Daten empfangen. Also falls da jemand irgendeinen guten Tipp für hat, würde mich echt interessieren. Poolthermometer.eu. Na, 29 Euro geht da sogar. Display brauche ich nicht, kein Display. Display braucht unnütz viel Batterie. Inkbird. Okay, wir gucken einfach mal bei Amazon. Inkbird. Inkbird, Thermometer. Da hörst du eine Super Mario Playlist. Keine Sunshine Playlist, nur eine Playlist. Sowas? Moment, ich habe eine wasserdichte Box. Ich brauche keine Box, ich brauche das Thermometer. Hygrometer. Was auch immer. Ich brauche kein Hygrometer, ich brauche ein Thermometer. Kann dein Home Assistant Inkbird? Ach ja, guck mal da, die haben sogar eine offizielle Integration. Ja, das ist Pogge. Bluetooth-Thermometer, IBS-TH1. Geiler Name, weißt du sofort. Also, Leute, wenn ihr bei IBS-TH1 nicht sofort an ein Thermometer denkt, ja, dann weiß ich auch nicht. Da weißt du sofort Bescheid, wenn du das hast. Wenn du den Namen liest, ist alles klar. Gibt's das nicht zu kaufen gerade? Gibt's das gar nicht zu kaufen? Hä, da ist es doch. Alter, die Amazon-Suche ist schon ziemlich verbesserungswürdig, oder? Oder habe ich bloß nicht gefunden? Schon mal über TreeStyle Tabs nachgeguckt, ja, und wieder uninstalled. Das war das erste Ergebnis, wirklich? Hello. 29 Euro geht doch eigentlich auch klar. So, und das ist Bluetooth, ja? Es gibt eine offizielle Home Assistant-Integration? Ja, was will ich mehr? Das ist doch eigentlich richtig, richtig gut. Das nehmen wir einfach, bam. Add to Basket, die Hälfte davon habe ich eh schon bestellt. Ah, jetzt wo ich sehe, so ein Teil wollte ich mir auch noch bestellen. Okay, nice. Ja, da hätten wir doch schon was. Probiere ich mal aus, mal gucken, wie das ist. Also ich muss ja dann in meinen Fischteich den Sensor, also der Sensor kommt in Fischteich. So, mal kurz überlegen. Also diese Probe hier, na, der Sensor kommt in Fischteich. Gibt es da nicht irgendwie gescheite Bilder von, anstatt hier bei Amazon? Video? Bilder? Bilder sind alle ziemlicher Crap. Video? Fische halten in 2022. Warum nicht? Unboxing. Weißt du, was mit dem Teich passiert, Chandler, wenn da keine Fische drin sind? Der ist innerhalb von einem halben Jahr komplett zu mit Algen und Zeug und sonst was. Und ist komplett für den Arsch. Das Einzige, was du machen könntest, ist komplett leer. Alles rauskratzen, alles wegmachen und halt ohne Wasser, aber da hast du ein Loch im Garten. Aber Moment, jetzt ist das mit... Okay, egal. Ignorieren wir mal, dass das Ding ein Display hat. Also, die Probe kommt hier nebendran. Das könnt ihr jetzt doch auch mal zeigen, oder? Ja, auf... Ich kann, Alter, ich mag diese Videos. Ich kann's nicht ab. Könnt ihr das nicht einfach mal normal zeigen, please? Nö, haben wir keinen Bock drauf. Hier. Okay, also das kommt da dran und der Rest geht per Bluetooth, okay. Easy. Ich würde sagen. Das bestelle ich mal und dann gucken wir, ob das funktioniert. Mit Bluetooth Low Energy. Ja, ich will kein Display, bloß nicht. Das Display ist die Pest hier, das braucht einfach eine unnütze Batterie. Ich meine, ich brauche ja kein Display. Das Ding liegt im Garten in der wasserdichten Kiste. Ja, danke schön für die Subs, Leute. Ich habe euch zwar schon vor einer halben Stunde gesehen, aber ich bin so lahm mit meinem Chat. Möp, danke schön, Pock. Subscription. Die Founders Edition war nicht das Referenzdesign, sondern das Founders Design. Wo willst du die Temp eigentlich ausgeben? Ich will die in meiner Heimautomatisierung drin haben. Da packe ich mir dann ins Dashboard und setze eine Warnung drauf, dass wenn das unter, sag mal, 5 Grad fällt, dass ich den Teich abdecken gehen muss, dass es nicht zugefriert und Beschichtung und Becken kaputt geht. Und außerdem muss ich das zudecken, wenn das zu sehr gefriert, das ist für die Fische ja auch nicht gut. Die geben dann da drinne, da hat sich ausgefischt dann. Das bringt nichts. Das geht nichts. Warte mal, Leute. Ich scroll mal kurz im Chat runter. Dankeschön, Niklas, für den Sub. Sorry, falls ich irgendjemand übersehen habe. Alle Subs richtig Pog heute. Massive Subscribers. Endlich die Powernetzteil. So, hier sind wir beim Rechner kaufen. Mich interessiert kein Sweet Spot beim Rechner. Ich will Poggers Leistung. Preis ist nicht so wichtig. Moin, Tommy. Lang nicht gesehen. So, ich glaube, jetzt habe ich den Chat gleich durch. Okay, also was hab heute von einem Mitkollegen die Seite Wokwi? Da kann man virtuell Raspberry Pis mit Sensoren und so weiter bestücken. Die Seite ist sehr praktisch, falls jemand. Was für ein Ding? Wokwi? Online Arduino und ESP32 Simulator. Oh, das ist nice. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich habe noch genug Geräte hier. So, also, das funktioniert nicht. Und warum funktioniert das nicht? Wegen dem, was ich glaube ich heute schon fünfmal erzählt habe. Weil WLAN Kacke ist für batteriebetriebene Geräte. Und ein ESP32, wenn du nicht ein ganz spezielles oder eines der wenigen ganz speziellen Boards nimmst, die im Deep Sleep nahezu nichts verbrauchen, ist ein ESP32 auch eine Kackplattform für einen kabellosen Sensor. Und mal davon abgesehen, also ich habe noch mehr als genug von diesen Sensoren da, aber der ESP32 ist keine gute Plattform dafür. Dazu kommt, dass ich keinen WLAN-Empfang oder schlechten WLAN-Empfang an der Stelle habe. Wieso ist WLAN Kacke? Weil WLAN viel Energie verbraucht beim Übertragen. Ich meine, klar, wenn du die Übertragung runterschraubst auf einmal am Tag oder so, dann geht das mit WLAN auch. Aber in der Regel sind halt diese Geräte, wo WLAN mit drauf ist, auch schon nicht sonderlich energiesparend. Ich meine, Raspberry Pi müssen wir gar nicht von reden. Raspberry Pi könnte nicht gescheit mit Batterie betreiben, deswegen verbraucht viel zu viel, hat kein Deep Sleep und nichts. Kannst du knicken. Nehmen wir ein ESP32. Ein ESP32 verbraucht zwar im Vergleich zu so normaler Hardware, die man sonst so hat, fast nix, aber ein ESP32 verbraucht ungefähr ja, 180 Milliampere, wenn WLAN aktiv ist und irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 Milliampere oder so, wenn er einfach am Start ist. Mit Bluetooth wird er dann wahrscheinlich 100 Milliampere verbrauchen, aber ja, so in dem Dreh. Das macht's nicht fett. Das eigentliche Problem beim ESP32 ist, beziehungsweise auch beim ESP8266 ist, die Controller, also es geht um so ein Ding. Ich zeig mal eins für die, die sich jetzt da nichts drunter vorstellen können. Es geht um solche kleinen Controller hier. Das Problem beim ESP32 und solchen Controllern ist, du kannst das Modul zwar in Deep Sleep schicken, und im Deep Sleep verbraucht, also nennen wir es mal Standby, ja, aber Deep Sleep ist da korrekte Wort für. Im Deep Sleep verbraucht der eigentliche Controller so gut wie nichts mehr. Aber die Boards sind alle nicht dafür ausgelegt. Die haben beispielsweise einen USB-Spannungswandler drauf oder eine LED drauf oder sonstige Geschichten, die beim Deep Sleep nicht richtig ausgehen. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Boards, die wirklich energiesparend ausgelegt sind. Zum Beispiel gibt es hier ein. Da habe ich sogar noch ein Board da. Gibt es die verbrauchen irgendwie nur paar Microampere im Deep Sleep. Und das kannst du dann, wenn du es vielleicht am Tag eins, zweimal aufweckst, misst, verschickst und wieder Deep Sleep gehst, kannst du es vielleicht ordentlich betreiben. Allerdings muss es dann auch, sagen wir mal, ein 1200 mAh Akku sein, weil ansonsten hält auch das nicht lang. Also man sieht schon, es ist nicht einfach, ein ESP32 Sensor Wireless zu betreiben, wenn es auch eine Weile halten soll. Ja, wenn du damit keine Probleme hast, dass nach ein paar Wochen der Strom alle ist, dann ist kein Problem. Also wenn du mal nachts an einem Akku-Pack einen raushängen willst oder so, das ist auch kein Problem. Aber wenn du willst, dass das Ding 1, 2, 3 Jahre da autark mit Batterie Daten sendet, ist ein ESP32 meistens oder so out of the box zumindest keine gute Wahl. Ja, siehst du, man macht es einfach noch komplizierter. Dann musst du noch ein Solarpanel da hinlegen. Dann musst du da noch eine Ladeelektronik für die Batterie reinpacken. Dann musst du noch irgendwelche Spannungswandler und Regler reinmachen, dass du das Ding nicht grillst. Und dann hast du ein ziemlich umfangreiches, großes Teil neben deinem Teich liegen. Zumal du ja das Solarpanel meistens auch nicht dorthin machen kannst, wo der Teich ist, sondern wahrscheinlich auf den Busch oben drauf machen musst oder so. Also da ist es deutlich besser, man kauft sich irgendein Bluetooth Low Energy Ding und proxiert das irgendwie weiter. Anstatt sich selbst was mit dem ESP zu bauen. Ja, aber wie gesagt, selbst mit dem Akku funktioniert es ja nicht gescheit, habe ich doch gerade gesagt. Selbst wenn du einen Akku reinmachst und so ein 1200 mAh Akku ist so, also so das so kriegst du noch ganz gut in kleiner Form, ja? In so einem kleinen Akku-Pack. Selbst damit hält das, Moment. Ich zeig's euch mal. Ich habe leider vergessen, hier, naja, der Calculator ist nicht so geil, aber okay. Also, guck mal. Consumption during Code Execution. Sagen wir mal 100 mA braucht das Ding. Consumption in Deep Sleep, wo, hier sind mA, hier sind Microampere. So, und der Fire Beetle, ESP32, der braucht im Standby... Deep Sleep. Alter, diese Seite, Mann, das sieht ja beschissen aus. Sleep. Microampere. So. Realistisch betrachtet ist es ein bisschen mehr, ja. So. Duration of Code Execution. Naja, 2 Sekunden ist gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, das Ding muss aufwachen, das muss eine Messung vornehmen und es muss sich ins Wi-Fi einloggen und dem Wi-Fi den Kram verschicken. Wenn wir es jetzt mal mit WLAN machen. Wir nehmen eine 1200 mAh Batterie. Ja, was weiß ich, 20% Discharge, das ist in Ordnung. So. Oh, Mist. Oh Gott, ich Noob, Alter. Nee, er hat sich nicht gemerkt. Doch, er hat sich's gemerkt. Recht. Ach, jetzt. So, Sleep Time. Sleep Time ist. Nicht 120. Sleep Time ist. Also, guck mal. Hier sieht man es doch ganz gut. Wenn ich das Ding nur alle 2 Minuten aufwecke, dann hält das gerade mal 24 Tage. Der ESP32H2. Ist das schon lieferbar? Das wäre natürlich nice. Wobei dir das ja nichts bringt, wenn das Zigbee kann. Wenn das Ding nicht deutlich stromsparender ist. So, Sleep Time ist, also das ist natürlich deutlich zu kurz. Sagen wir mal. So. Sagen wir mal einmal am Tag. Da sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Ach, Moment. Doch. Das erscheint mir ein bisschen viel, oder? Ja. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Aber, ja. Das ist jetzt auch eher unrealistisch, weil die Batterie entlädt sich auch. Ja, ist aber irgendwie so. Also, dann wird es auch rechnerisch quasi jetzt zwar 2 Jahre halten, aber dann sieht man schon, allein schon, dass das... Ja, keine Ahnung. Also allein schon, also man muss schon wirklich hier hochgehen mit der Deep Sleep-Zeit, dass das 1-2 Jahre hält. Wobei das auch nur, sagen wir, am Rande realistisch ist. Die Batterie entlädt sich und du brauchst ja allein schon, dass das funktioniert. Genau, es sind wahrscheinlich sogar eher 4, ja, in dem Fall. Ja, aber sagen wir mal so, man kriegt es durchaus hin mit einem Jahr Batterielaufzeit. Aber das ist auch eine 1200 mAh Batterie, also da ist schon einiges drin. So eine normale kleine Knopfzelle hat 240 oder sowas. Also, und dass du das Leckt's oder was?
Nö. Leckt nix.
Und dass du das machen kannst, brauchst du das richtige ESP32-Board. Nicht irgendeins, wirklich genau das, genau das richtige Low-Power-Board. Du musst das wirklich recht feinfertig programmieren, dass das alles funktioniert. Du brauchst einen Akku. Und du musst das so konstruieren, dass das alles klappt. Also, ganz im Ernst, ein autark laufendes ESP32-Gerät mit einem Sensor, ich glaube, ihr seht es jetzt, das ist tatsächlich nicht so ohne. Gibt es sowas überhaupt lieferbar? Alter! Nee. Gibt's gar nicht lieferbar, oder? Kann man die sich kaufen? Mal bei AliExpress gucken. China-Chinesen. Shop. Die haben doch bestimmt sowas. Naja, wenn du den Kram noch nicht mal bei den Chinesen kaufen kannst, dann kannst du es aktuell knicken zu bekommen. Nope. Kannst du vergessen. So. Also, seht ihr, es ist keine so gute Idee. Ja, angeblich, dass er Zigbee integriert hat. Wie gesagt, bringt's aber auch nicht, wenn der Standby-Verbrauch weiterhin so hoch ist auf den meisten Boards. Ne, es ist doch ein 1200 mAh Akku drinne. Meine Powerbank hat noch ein bisschen mehr meistens, aber du musst es ja irgendwie auch in die wasserdichte Box reinkriegen. Doch, kann man, aber habe ich gerade erklärt, geht auch nicht so einfach. Wenn du da ein Solarpanel anschließen willst, du brauchst irgendeinen Regler, du brauchst irgendeine Ladeelektronik, du brauchst irgendwie, dass das Ding nicht gegrillt wird, wenn mal zu sehr die Sonne drauf scheint. Also, dann hast du ein relativ umfangreiches Projekt und vor allem eins, was du nicht so einfach mal nebenbei an den Teich legst. Das fällt dann schon auf, dass das da liegt. Also in dem Fall fährt man tatsächlich mit einer Bluetooth Low Energy Variante und einer Batterie, die man alle 2 Jahre erneuert, wahrscheinlich deutlich besser. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht, sowas zu bauen. Beziehungsweise zu konstruieren. Glaubst du, du wirst mit deiner Zukunft den 400-Series Grafikern von der... keine Ahnung. Mal gucken. Mal schauen. Erstmal muss ich den Kram bekommen. Und... Wow, meine Güte. Erstmal muss ich den Kram bekommen. Dann muss die CPU auch lieferbar sein. Und ja, mal gucken, ob das was wird mit Ende des Jahres. Ich bin ja gespannt. Also, es ist immer schwierig, neue Hardware zu Release zu bekommen. Nee, die Performance ist nicht besser als unter FireOS. Dafür habe ich keine Gängelung mehr von FireOS und komplette Kontrolle über das Tablet. Was praktisch für mich ist, weil ich es ja eben als Dashboard an der Wand verwenden will. Aber ja, das läuft jetzt unter Android. Das liegt aber noch neben mir, das ist noch nicht an der Wand. So sieht's aus. So Leute, wir haben noch 20 Minuten Zeit, wir gucken uns noch mal ein paar Videos an. Lasst mal schauen. Was haben wir denn hier? Quick. The world's first O1 JavaScript Framework. Na dann. Was soll das im Kontext von einem JavaScript Framework eigentlich bedeuten? Weil normalerweise ist das eine Laufzeitangabe. Aber was soll das bei einem JavaScript-Framework überhaupt bedeuten? Blazingly fast written in Rust, ja, wahrscheinlich. So, hören wir uns das mal an. Also, auf gibt's, was gibt's hier?
It is September 20th, 2022, and you're watching the Code Report. It's time to reset the counter yet again. It's been 0 days since a new JavaScript framework has been released. The highly anticipated Quick framework built by a...
Moment, kam nicht letztens was raus, was so ähnlich hieß und so ein gelbes Logo hatte? Oh, was war das nochmal mit dem gelben Logo letztens? Das hieß doch auch so ähnlich. Nein, nein, nicht HTTP3-Quick, sowas mit einem gelben Logo war das. Fresh! Fresh war das letzte, genau, Fresh Framework. Fresh Framework, GitHub. Das war, kann ich mich noch dran erinnern. Next-Gen Web Framework. Also es ist wirklich, gut, das ist jetzt ja im Prinzip Server-Side-Geschichte. Ich heiße ja gut, Level Capture Bait. Aber die sind wirklich außer Rand und Band, die JavaScript-Leute, was neue Frameworks angeht.
The highly anticipated Quick Framework built by a dream team.
Wait a minute. Was? Blazingly fast. My name's the ja, ja, okay. Okay, das Video ist anscheinend nur in 480p.
It is September.
Wir wissen nicht genau warum, aber wahrscheinlich YouTube hat die Verarbeitung verkackt.
It's time to reset the counter.
Also,
again.
Quick,
it's been
0 days
since
Fireship.
The JavaScript framework has been released. The highly anticipated Quick framework, built by a dream team of developers, just hit beta yesterday. Now, before you go and change the channel, this isn't just another
das
average 5-inch.
Das ist auch gleichzeitig Coding, ja.
It brings an entirely new rendering paradigm to the table called resumability, which totally eliminates the need for hydration, the technique used by almost every meta framework today to make server render websites.
War gespannt, was, wie das funktionieren soll. Also nur für alle, denen das nichts sagt. Ich sag das immer so vorwurfsvoll, oder? Heute ist netter Stream, ich meine das überhaupt nicht so. Das ist jetzt immer so nach dem Motto, für alle, die das nichts sagt, so nach dem Motto, für alle, die so dumm sind und haben es nicht gehört bisher. Nee, so meine ich das gar nicht. Ich erkläre ab und zu mal ganz gerne Sachen eben, gerade falls jemand was noch nicht gehört hat. Also, was mit Hydration gemeint ist, ist folgendes. Wenn du eine Webseite auslieferst mit interaktiven Elementen, also irgendwas, was mit JavaScript läuft, dann im Browser, ja, das kann irgendwie ein Counter sein, irgendwie ein Ticker oder was auch immer, irgendwas. Oder hier, nachladende Kommentare oder solche Geschichten, also irgendwas, was interaktiv ist, ja, dann läuft das mit JavaScript im Browser. So. Also die letzten paar Jahre hat man das eher so gemacht, dass man die Webseite ausliefert an euch, also an den Browser, die Webseite ausliefert. Und dann lief das JavaScript los. Ja, es war relativ beliebt, dass man Single-Page-Applications macht, jetzt vielleicht nicht für so Sachen wie YouTube, aber gerade auch für interne Tools. So. Single-Page-Applications waren relativ beliebt. Also sprich, du hast quasi deine Seite erstellt, zum größten Teil in JavaScript. Das wurde alles zum Client geschickt. Was meint ihr, warum Facebook irgendwie 18 Megabyte JavaScript oder so neu lädt, ohne Cache, wenn du es zum ersten Mal aufmachst? Und dann wurde das alles schön kleinseitig, gerendert kann man nicht sagen, das macht ja immer noch der Browser, kleinseitig interaktiv gemacht mit JavaScript. Man hat quasi das komplette Package rübergeschickt und dann hat der Browser quasi die Seite im Client zusammengebaut. Ganz, ganz früher war das so. Ganz, ganz früher. Dann hat man ja fast nur HTML ausgeliefert und der Browser musste die Sachen nur rendern, die er vom Server bekommt. Der große Vorteil ist von der klassischen Variante Server-Side-Rendering, beziehungsweise dass halt quasi zum größten Teil HTML an Browser ausgeliefert wird, ist, es ist einfach schnell im Rendern. Euer Browser hat die Seite bekommen und er kann die Seite anzeigen. Bei dieser ganzen JavaScript, bei diesem ganzen megabyteweise JavaScript-Zeug, was da rumgeschickt wird, ist das erste Laden der Seite relativ langsam. Weil du musst ja erstmal einen riesengroßen Pack JavaScript bekommen. Und dann muss dein Browser das erstmal alles empfangen. Dann muss der JavaScript anfangen zu arbeiten. Dann muss die Seite gerendert werden. Das dauert. Dafür kannst du halt hübschere und interaktivere und modernere Webseiten machen auf die Art und Weise. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, warum verbindet man das Ganze denn nicht irgendwie? Also sprich, warum verbindet man da nicht Server-Side-Rendering und Client-Side-Single-Page-Applications? Weil Single-Page-Applications, weil die komplett aus JavaScript bestanden, waren halt für Suchmaschinen auch nicht richtig zu indizieren. Also sprich, wenn die Suchmaschine eine Seite durchsuchen will und sieht einfach nur ganz viel JavaScript und nicht den eigentlichen Content der Seite, dann wirst du nicht gefunden. auf Google. Das ist natürlich doof. So, und deswegen hat man sich überlegt, wie kann man denn jetzt die Vorteile von Server-Side-Rendering und bessere Suchmaschinenindizierung und alles verbinden mit der Interaktivität von Single-Page-Applications. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, man könnte da das Ganze mit Hydration machen, so wie man das nennt. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Webseite wird auf dem Server gerendert, allerdings inklusive JavaScript. Das heißt, man braucht im Prinzip Deno oder Node. Also brauchst irgendeine JavaScript-Runtime auf dem Server. Und auf Serverseite wird die Webseite quasi schon initial gerendert, allerdings mit JavaScript drinne. Und dann wird der aktuelle State vom JavaScript eingepackt, mit dem ganzen HTML und dem Zeug an den Client geschickt. Also diesen Vorgang nennt man dann Hydration. Das wird quasi eingefroren, könnte man so nennen. Also der State wird eingefroren, wird an den Client geschickt und der macht dann weiter. Der dehydratet das dann quasi. Also Server rendert die Seite einmal komplett mit JavaScript und allem, was dazugehört. Irgendein React, Vue.js, Svelte, was auch immer, Single-Page-Application oder was auch immer du verwendest, schickst rüber zum Client und der macht dann weiter. Also sprich, du hast dann die Vorteile, du hast halbwegs schnelle Ladezeiten, du hast bessere Indiziermöglichkeiten von Suchmaschinen und du hast interaktive Webseiten für den Client. Ist eigentlich ziemlich cool. Macht das Next.js auch schon? Ja, Nuxt, Next und SvelteKit und was gibt's da, ne? Was gibt's da sonst noch alles? Die haben da Support für. Die Sache ist halt die, das macht es halt auch ziemlich kompliziert. Zumindest finde ich es relativ kompliziert. Du hast ja dann zig verschiedene Sachen. Du hast einmal deine Backend-Anwendung, wo du dann deine API-Endpoints hast oder dein GraphQL oder sonst was. Die kann in .NET, in Go, in sonst was sein. Dann hast du deine Frontend-Anwendung, die ist in JavaScript programmiert. Und dann brauchst du halt irgendwie noch was das serverseitig rendert. So Sachen wie SvelteKit oder Nuxt sind natürlich ganz nice, weil die machen das für dich, aber du brauchst auf jeden Fall noch ein Node zusätzlich laufen. Also das macht's insgesamt alles auch nicht einfacher. Da braucht er aber auch einen eigenen Renderer für jeden einzelnen Browser. Nö. Das wird ja nicht gerendert in Form von Grafik. Was ich mit Rendern meine auf Serverseite ist, es wird HTML erzeugt für den Browser. Also sprich, du machst eine Webseite mit Vue.js. Normalerweise musst du, dass die Webseite funktioniert, erstmal, was weiß ich, 5 MB JavaScript vom Server laden. Du musst Vue.js vom Server laden, du musst die ganzen Assets runterladen, du musst deine Webseiten runterladen, dann muss Vue.js starten und dann muss Vue.js aus deinem JavaScript quasi das HTML zusammenbauen, dass dein Browser dann die Seite bei dir auf dem Bildschirm anzeigen kann. So, und was jetzt passiert auf Serverseite ist, dort läuft Node.js, der lädt Vue.js, der lädt alles, was die Seite braucht und generiert das initiale HTML. Was dein Browser machen wird, nachdem er das ganze JavaScript bekommen hat, dieses HTML, wie die Seite quasi initial aussehen soll, allerdings schon wie das JavaScript die Seite erzeugt hat, wird einmal auf Serverseite gemacht, dann wird der ganze State eingefroren, das HTML an Browser geschickt und dann übernimmt dein Browser das, dehydratet das, rendert das HTML, das geht schnell, weil er initial einmal HTML rendern kann und dann macht er mit dem ganzen JavaScript-Gedöns weiter. Also das ist so der aktuelle Trend, der aktuelle Stand von Webentwicklung, man kann nicht sagen, wie man das macht, es gibt ja nie so den einen Weg, gerade bei Webentwicklung, aber so eines der angesagten Sachen zurzeit. So. Und jetzt gibt es anscheinend was Neues mit Resumability.
The technique used by almost every meta framework today.
Also wer heutzutage noch denkt, er macht einen Editor auf und schreibt da HTML und paar Diffs rein, hast du, nee, so einfach ist das heute nicht mehr. Unter 5,8 GB NPM Node-Modules geht da nix. Ach Quatsch, 5,8 GB ist ja nix. Unter 20 GB Node-Modules geht da nix. Nginx plus HTML ist immer noch das Beste. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Okay, es ist heute netter Stream. Es ist netter Stream. Ich erkläre mal, warum das eine miteinander nichts zu tun hat. Nginx ist ein Webserver, der liefert aus, was du ihm hinschmeißt. Der hat mit HTML schon mal gar nichts zu tun. Vielleicht, wenn du PHP auf Serverseite machst, dann ist es ja so, dass Nginx das irgendwie zu PHP weiterleitet. Okay, das sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Nginx ist ein Webserver, der surft, was du ihm hinschmeißt. Im Zweifelsfall auch ZIP-Files. Und HTML ist die Sprache, in der du zumindest also auf in letzter Konsequenz deine Webseite dem Browser hinwirfst. HTML schreiben ist ja heute nur die halbe Miete. Im Prinzip wird ja ganz viel von dem HTML eben von JavaScript erzeugt, was der Browser dann am Ende halt anzeigt. Jetzt verstehe ich's. Das war als Witz gemeint, oder Jebait? You got jebaited. Jetzt habe ich's verstanden. Okay, ich hab gebraucht. Das war nicht so gemein, ja? Ja. Genau, du machst das quasi wie Bann oder so. Du integrierst das alles. Du bringst quasi einen Webserver raus, der hat, was auch immer, wie das aussehen soll. Cringe, genau. Richtig. Das war, entweder war das zu low oder zu high IQ für mich, der Witz. Ich lacke critical information, könnte man sozusagen sagen, ja. He doesn't know. He lacks critical information. Er meint, glaube ich, mit Nginx und HTML, dass man leichter eine Webseite hosten kann. Das ergibt aber auch nicht viel Sinn in dem Kontext dann. Ich meine, ich kann mit jedem x-beliebigen Webserver einfach HTML-Seiten hosten. Dafür sind Webserver, sagen wir mal, ursprünglich erfunden worden. Ich kann auch einen Python One-Liner in der Steinzeit-Webentwicklung, ja, gut. Wie gesagt, Okay, was du machen kannst ist, du kannst in deine Nginx-Config reinschreiben, Inline-HTML vielleicht, ja, dass du ihm quasi eine Antwort direkt reinschreibst, aber das hat man, glaube ich, auch selbst früher nicht gemacht. Man hat HTML-Dateien hingelegt, die dann der Webserver ausgeliefert hat. Also, egal, wir gucken jetzt das Video weiter. Und ohne, hier, Shadow, das, witzig, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ohne einen Kubernetes-Cluster kannst du heute eh keinen Server mehr betreiben, keinen Service mehr betreiben. Das muss horizontal, vertikal, diagonal und über Kreuz skalieren. Dann brauchst du natürlich noch Helm-Dashboards, Fabio Load Balancer, Zertifikats- und Secret-Verwaltung. Also. Tja, unter 5.000 Euro im Monat AWS-Rechnung oder Google Cloud oder Azure ist da nix. Was empfiehlst du, um eine Karriere in Richtung DevOps zu beginnen? Sich dafür interessieren, ist schon mal das Erste. Das ist das Erste und das mit Abstand Wichtigste. Dich für Technologien interessieren aus diesem Bereich. Das ist ja, das definiert ja auch jeder ein bisschen anders. Hauptsächlich, sag mal so, eine Sache, glaube ich, wo man so durch die Bank weg sagen kann, was denke ich mal, in 90% der Fällen in DevOps-Teams oder bei DevOps Leuten, die vielleicht so aus der Administration kommen, ist, Da wird sich oft um Entwickler-Tools und Tools im Allgemeinen gekümmert, sei es jetzt um Automatisierung für irgendwelche Cloud-Infrastruktur oder um irgendwelche Build-Pipelines für Entwickler, Integrations-CI-CD-Server. Solche Geschichten ist, glaube ich, was 90% aller Leute, die irgendwas mit DevOps im Titel haben, wohl mehr oder weniger was mit zu tun haben, ab und zu mal so über den Lauf. Also man kann nicht sagen, dass das der Hauptbestandteil ist, aber das machen viele. Ja. Das ist bei vielen Bestandteil der Arbeit. Ansonsten
kann ich das jetzt so schlecht sagen? Traffic vom Nginx und Custom Reverse Proxy davor. Ja, klar. Man könnte auch noch eine A-Proxy davor machen. Triple Load Balancer ist ausfallsicherer. Wenn du dich für Geld interessierst, dann musst du Big Stonks Aktien kaufen. Und dann bist du reich oder arm. Richtig, die Bahn war tatsächlich gestern pünktlich. Traffic ist in Go, ja, das ist richtig. Traffic ist nicht in Rust. Ich weiß gar nicht, gibt es denn Moment, GitHub, Rust, Webserver? Rust Load Balancer? Ach du Scheiße, natürlich gibt's das. Oh, Leute, netter Stream, sorry. Natürlich gibt's das. Okay, vor 7 Jahren war wohl nicht so erfolgreich. Auch nicht. Tja, da hat keiner Bock, sowas Komplexes mit Rust zu machen. Da, obwohl das blazingly fast wäre. Was Pingora? Davon habe ich jetzt noch nie was gehört, GitHub. Das kenne ich nicht. Was ist das? Was? Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist nichts, was du als Webserver verwendest. Ja, Jenkins ist oldschool. Jenkins ist richtig, richtig oldschool. GitHub Actions ist zum Beispiel angesagt. Aber ohne Scheiß, ich persönlich mag Jenkins noch. Aber ich bin ja eh Boomer, was das angeht. Ich mag ja auch sowas wie Nagios. Könnt ihr euch das vorstellen? Die meisten Leute denken, ich habe sie nicht mehr an, wenn ich sage, ich mag Nagios. Aber ich mag tatsächlich Nagios. Nicht, dass ich bei mir daheim mit Nagios freiwillig betreiben würde, noch 2022, aber ich mag prinzipiell Nagios. Gibt's das auf GitHub? Pingora GitHub. Nö. Alles, was es nicht auf GitHub gibt, gibt es bei mir nicht. Okay, wir gucken jetzt endlich das Video fertig.
To make server render websites fully interactive. To understand what makes Quick special, we first need to understand the problem with the current generation of
Okay,
frameworks. The key
erzähl.
to a perfect Lighthouse performance score is to use less JavaScript. Google did some science and found that making a website.
War Lighthouse nicht mal dieser Performance-Test, der mal auf Twitter irgendeinen Shitstorm ausgelöst hat, weil irgendeiner erzählt hat? Oder war das Lighthouse? So vor 2, 3 Jahren, ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Irgend so ein Performance-Benchmark hatte mal so ein Mini-Shitstorm auf Twitter ausgelöst, weil sie irgendwelche Libraries benachteiligt haben und dann der Entwickler gesagt hat, dann der Entwickler irgendwie geschrieben hat auf Twitter, das ist doch nur, keine Ahnung, er war nicht schwarz, ich sag mal nur sinngemäß, und das ist doch nur, weil ich schwarz bin. Und dann hat sich dann irgendeiner übelst drüber aufgeregt, dass jetzt irgendwelche Library-Autoren diskriminiert werden. War das nicht Lighthouse? Da war doch vor ein paar Jahren mal irgendwas in der Richtung. Irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Riesiges Rumgeflame um nix war das vor ein paar Jahren wieder. War das Lighthouse? Kriegst du mehr zusammen? Ja. Weiß keiner mehr, was ich meine. Das war damals voll. Es kann auch sein, dass ich das jetzt total falsch wiedergegeben habe. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Aber es war was in dieser Richtung und da war wieder so richtig unsinniger Shitstorm vor ein paar Jahren am Start. Nee, wenn Lighthouse von Google ist, dann war das was anderes, was ich meine. Da war aber auf jeden Fall irgendwas. Ich krieg's nicht mal richtig zusammen. Und es war irgendein, da bin ich mir relativ sicher, es war irgendein Browser-Benchmark-Tool. Aber mal davon abgesehen, Leute, haltet ihr es für so unwahrscheinlich, dass sowas passiert ist? Selbst wenn ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern kann. Nein, das war. Oh, wir hatten letztens auf der Arbeit eine Diskussion, ob Main oder Master, ne? Aber haltet ihr es wirklich für so unwahrscheinlich, dass sowas passiert heutzutage? Was? Irgendjemand hier, der irgendeine der ganzen Runtimes nach. Moment, was? Nochmal, ich kann das gerade nicht. Jetzt mal Spaß. Irgendwer hier, der irgendeine der ganzen Runtimes nach Node.js verwendet. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach so, du meinst einer, dass sie nach Node.js gekommen sind. Deno, Bun, was gibt's da sonst noch alles? Also außer, dass Deno und Bun sehr viele GitHub-Sterne haben, habe ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen, wo das verwendet wurde. Und ich glaube auch nicht, dass beides, sowohl Deno als auch Bun, wirklich, tja, im Business-Sektor, was heißt, Business-Sektor klingt immer doof, aber sagen wir, also ich versuche es mal so, nur weil es ein paar Projekte auf GitHub gibt, die das verwenden, heißt noch lange nicht, dass es irgendwie relevant ist. Und selbst wenn es ein großes GitHub-Projekt gibt, dann ist vielleicht dieses Projekt relevant, aber nicht zwangsläufig das, worin es programmiert wurde. Und ich sehe es jetzt nicht, dass Deno und Bun irgendwie im Business-Umfeld ankommen würden. Genauso wie Rust zum Beispiel auch noch nicht. Aber für Rust, bei Rust ist es halt so. Rust ist keine Sprache für so 0815 Projekte, die man normalerweise im Business-Enterprise-Stonks-Umfeld macht. Ja, also ich arbeite bei einer Bank und die machen da garantiert kein Rust-Projekt. Weil für was? Vielleicht für irgendwelche IBM-Mainframe-Geschichten, wenn das gehen sollte, wo alles super korrekt sein muss und was auch immer. Aber selbst dafür, da geht es ja eher darum, dass das Ding richtig rechnet und weniger, dass das Ding 100% memory-safe ist und so viel Performance hat, wie es braucht. Ich meine, die machen ja kein High-Frequency-Trading oder sowas. Und selbst da ist besser, es ist schnell, als dass es abkackt. Also es gibt für Rust, sag mal, ein recht schmales Anwendungsspektrum, wo das richtig sinnvoll ist von dem, was es bietet. Der Vorteil von Rust ist ja nochmal eindeutig, Performance gepaart mit so gut wie möglich Memory Safety. Das ist das, was dir Rust bringt. Also wenn du was Sicherheitsrelevantes programmierst zum Beispiel, was gleichermaßen auch noch saumäßig schnell sein soll, dann nimmst du Rust. Für normale Sachen nimmst du eigentlich kein Rust, außer Rust-Fanboys, die blazingly fast written mit Rust in ihr Repo schreiben wollen. Und um zum Üben natürlich. Also das ist der Anwendungszweck. Man muss sich ja auch mal überlegen, wo Rust herkommt. Chat, wer weiß es? Woher kommt Rust? Wer hat Rust erfunden? Und warum hat er Rust erfunden? Wer gewinnt den HiRQ Reward? Der Fips hat gewonnen, korrekt. Mozilla, unter anderem für, war geplant, eine neue CSS-Engine für Firefox. Und wobei ich mir nicht sicher bin, ob es das überhaupt jemals geschafft hat. Aber viele Innereien von Firefox sind heute in Rust. Und ein Browser, zumindest in Teilen, ist natürlich was, wo man sagen kann, ja, da macht Rust Sinn. Bei einem Browser ist jedes Fitzelchen an Performance wichtig, allerdings auch, dass das Ding sicher ist. Irgendwelchen sinnlosen Overflows, Underflows, Out-of-Bound-Index-Gedöns willst du in einem Browser nicht haben und schon gar nicht in der JavaScript-Runtime oder was in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden kann von Webseiten, weil ansonsten hast du mal relativ schnell irgendeinen Exploit, dass du aus der Sandbox von deinem Browser ausbrechen kannst. Und für sowas ist Rust natürlich geradezu gemacht, weil Rust ist schnell und Rust ist so sicher, wie es sein kann, ohne quasi alles jedes Mal beim Zugriff zu checken. Ne, out of memory ist was anderes. Das ist ein anderes Problem. Der braucht einfach zu viel Memory. So. Also dafür ist halt Rust gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass Rust sich nennenswert im Enterprise-Umfeld durchsetzen wird. Weil es ist einfach zu aufwendig, Rust Software zu entwickeln im Vergleich zu, sagen wir mal, Java. Finde doch mal Entwickler, die Ahnung von Rust haben. Gibt's nicht so viele. Reden wir jetzt beispielsweise für irgendwelche Microcontroller-Geschichten. Zum Beispiel noch ein anderer Fall, ja? Jemand, der irgendwelche Steuerungssachen für seine Controller im Auto programmieren will. Da würde ich zum Beispiel verstehen, wenn man das mit Rust macht. Ja, du hast irgendeine Steuerung für, sagen wir, du hast irgendein Elektroauto und brauchst irgendeine Steuerung für die Bremsen oder für die Ansteuerung vom Akku und solche Geschichten. Das willst du, dass es schnell ist, weil du willst ja da nicht super teure Hardware reinstecken. Ja, das soll auch auf schwacher Hardware sehr performant laufen und du willst nicht, dass es crasht. Es darf nicht crashen und es muss schnell sein. Und nach Möglichkeit sollten es die Leute auch nicht einfach exploiten können. Und dafür ist Rust gut. So, und deswegen wird sich selbst Rust, und Rust ist eines der beliebtesten Programmiersprachen zurzeit, was das GitHub, was die GitHub-Umfrage angeht. Und selbst das setzt sich eher zögerlich und in manchen Businessfeldern gar nicht durch. Rust. Das heißt, da muss man mit so Sachen wie Deno und Bun erst gar nicht ankommen. Ich meine, mir ist auch klar, dass Deno und Bun keine Programmiersprachen sind, sondern JavaScript-Runtimes bzw. TypeScript-Runtimes. Aber es ist im Prinzip der gleiche Ansatz. Also sprich, Node.js ist einfach der Standard, der verbreitet ist. Es gibt 30 Milliarden NPM-Module für so gut wie alles, was geht. Und du findest Leute, die Ahnung von Node.js haben. Und Node funktioniert eigentlich auch nicht schlecht. Warum sollte man Deno und Bun nehmen im Business Enterprise Umfeld? Also ich glaube nicht, dass es das irgendwie da sich durchsetzt. Die Syntax ist abartig kryptisch von Rust, ja. Wie gesagt, Master-Main-Diskussion hatten wir auch letztens auf der Arbeit. Ja, so ist es bei uns auch. Ich habe Master, ehrlich gesagt, aus dem einzigen Grund noch, weil es Default-Einstellung ist und ich mich so sehr dran gewöhnt habe. Auf der Arbeit haben wir zum größten Teil Main und wir hatten letztens Diskussionen, ob Master oder Main-Branch, weil irgendjemand sein altes Repo, wo das Ding seit Jahren, Jahrzehnten gefühlt schon Master heißt, nach GitHub pushen wollte und irgendeiner gemeint hat, nein, dann musst du es umbenennen nach Main und der meinte, ich muss gar nichts umbenennen. Das können wir bei neuen Repos machen, aber bei meinem alten Repo lassen wir es so. Da gab es Riesendiskussionen, total hängen geblieben, da überhaupt drüber zu diskutieren. Ja, das glaube ich auch. Embedded JavaScript, in was ist das embedded? Also, wenn man sich mal anguckt, was im Business Enterprise Umfeld beliebt ist, dann sind das Sachen, die es schon ewig gibt und auch ewig geben wird. Da ist beliebt Java. Da ist beliebt .NET. Wenn wir jetzt von Legacy-Anwendungen anfangen, wahrscheinlich auch noch COBOL. Java, .NET, JavaScript, logischerweise. Und selbst bei so Sachen wie Go mittlerweile auch zum Teil. Aber selbst bei so Sachen wie Go ist es nicht, dass du sagen würdest, du hast so wirklich viele Go-Projekte. Vielleicht bei irgendwelchen Startups oder so, ja. Aber nicht im Bankumfeld, wo ich arbeite. Da ist die meisten Sachen Java. Manche Sachen bei uns, also bei unserer Software besteht im Prinzip zu 95% aus COBOL auf dem Mainframe, lass ich mal weg. Zu 95% aus Java, JavaScript und .NET. Also so totales 0815 Zeug. Aber dafür findest du halt auch Entwickler. Was ja nicht ganz unwichtig ist. Und du kannst davon ausgehen, die waren die letzten 15 Jahre da und die sind auch in weiteren 15 Jahre da. Und Kobol auch noch in 80. Fresh war das Deno-Framework, ja. Ja, hab ich. Haben wir sogar im Stream zusammen gemacht. Ist das gut, wenn man einfach Webcam mit C-Sharp machen will? Ich weiß jetzt nicht mehr, auf was sich's bezieht, aber C-Sharp bzw. ASP.NET Core ist wunderbar für Web-Backends. Für deine API-Endpunkte oder auch für einen GraphQL-Endpunkt. Oder auch für einen gRPC-Endpunkt mittlerweile. Ist wunderbar. Frontend für Java. Es gibt GUI-Geschichten für den Desktop, Web, keine Ahnung. Es hat bestimmt irgendjemand Verrücktes schon. Das gibt's bestimmt auch als WebAssembly. Ja, würde mich nicht gewundert. Also, es haben bestimmt schon irgendwelche Verrückten die Java-Runtime in WebAssembly portiert. Garantiert. Ja, das ist normal. Das ist normal, dass jede Woche neue Tools angesagt sind und die dann eine Woche später keinen mehr interessieren. Man muss das mit der Zeit so ein bisschen. Mit der Zeit kann man das ein bisschen ausfiltern. Also man muss nicht wirklich auf alles was geben, was da mal so durchs Dorf getrieben wird wieder. Aber man sollte zumindest immer so ein Auge und ein Ohr so ein bisschen offen haben und gucken, ja. Zum Beispiel mal ab und zu mal die Fireship-Videos gucken, wenn was Neues ist. Vielleicht sich ab und zu mal, wenn es was Neues auf Hacker-News gibt oder auf Reddit angepriesen wird, mal bei GitHub reingucken, was ist denn das überhaupt? Sodass man ein bisschen was gesehen hat. Man muss damit nicht gleich irgendein Projekt machen. Außer man ist sehr Stress- und Frusttolerant. Rust ist produktiveres C++. Also ich glaube, C++ ist auch Müll, ja, aber ich glaube, bis du in Rust den Punkt erreicht hast, dass du produktiver bist als C++, es dauert ein bisschen. Also Rust-Syntax und auch der permanente Kampf gegen den Borrow-Checker, gut, da gewöhnt man sich dran, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das Problem an C++ ist halt, der Vorteil von C++ ist halt, dass irgendwie jeder, der mal ein bisschen was in C-Style-Sprachen gemacht hat, was hinrotzen kann. Das funktioniert da nicht richtig. Durchblicken tut bei C++ auch keiner. Und in sich logisch ist es definitiv auch nicht. Da ist Rust schon eindeutig vorne. Aber schnell was machen ist, glaube ich, C++ immer noch eine ganze Ecke vor Rust. Eher weniger. Ich denke mal, es gibt schon die ein oder anderen Projekte, aber das meiste, es gibt, realistisch betrachtet, gibt es doch, was Spieleentwicklung angeht, aktuell zwei Sachen. Es gibt Unreal, es gibt Unity und es gibt vielleicht, in welcher Sprache ist das überhaupt? Es ist auf jeden Fall nicht, es ist auf jeden Fall nicht Go, auch wenn da was von Go drinne steht. Und das ist so eines der kommenden Sachen, aber bei den großen ist es ist doch eigentlich nur Unity und Unreal. Also das heißt, du hast die Auswahl zwischen C++ und C++ Engine oder C++ Engine und C-Sharp Game. Mich irritiert das immer. Ich sage ja immer C++. Aber es gibt auch Leute, die sagen, jetzt habe ich es gar nicht mehr im Kopf. C++. Die betonen das so komisch. C++. Ich sag C++ und man kann ja sagen, C++. Ich Geschmackssache, aber es irritiert mich immer, wenn ich Leute, die sagen, die C++. Okay, Weird Champ. Ich glaube, ich bin mit dem Chat heute nicht mal fertig. Bei Rust habe ich da so meine Zweifel. Embedded JS in einer Rust-Anwendung. Jetzt geht's aber hier richtig zur Sache. Ach so, wir wollten das Video fertig gucken. Lul.
Score is to use less JavaScript. Google did some science and found that making
Leute,
a website 20%.
Ich müsste eigentlich ausmachen jetzt, ne? Egal, wir gucken das Video noch fertig.
Faster results in 10% more conversions. If your website makes $1,000 a year, that could be like $10 you're leaving on the table. The catch 22 of web development is that in order to implement the features your customers want, you need more JavaScript.
Das ist wohl wahr.
To make your site fast, you need less JavaScript. Like in Next.js, for example, you start with about 70 kilobytes of JavaScript out of the gate, thanks to React DOM. You'll then add at least.
Und das ist noch nicht mal. Wie gesagt, ladet mal Facebook oder YouTube oder sonst was. Machen wir jetzt nicht. Normalerweise hätte ich es jetzt gemacht. Ladet das mal ohne Cache, Alter. Ihr werdet, Leute, kein Wunder, dass man früher mit den alten Mobile-Tarifen nicht ausgekommen ist. Dreimal YouTube refreshed und dein Datentarif war voll.
Your own application code that will scale O of N based on how much application code you have on the page. That's because on the initial page load, the framework needs to hydrate the DOM and rebuild or bootstrap the entire.
Das ist im Prinzip das, was ich eben erklärt habe.
Component tree from the ground up. It's kind of like watching a movie that can't be paused. If you need to restart the application by hitting the refresh button in the browser, it needs to re-execute all the JavaScript from the beginning to get back to where it was.
Refresh, damn, refresh, damn.
Frameworks like Astro have recognized this problem, which uses a technique.
Astro wollte ich auch mal hier ausprobieren mit euch zusammen im Stream. Astro macht das ja mit, wie heißt das? JavaScript Islands oder sowas, dann kannst du dann sagen, ja, okay, hier oben so diese Komponente, meine, keine Ahnung, mein News-Ticker oder so, da ist jetzt interaktiv und JavaScript und der Rest ist statisches HTML.
Partial hydration to selectively hydrate the DOM, but Quick cuts out hydration altogether. Like it's just not even necessary. It delivers HTML that's instantly.
Ja, wir wollten schon viel im Stream ausprobieren, aber wir haben auch schon viel im Stream ausprobiert.
You should be able to achieve
a perfect
Lighthouse performance score, no matter how big and complex your JavaScript codebase is. That sounds too good to be true. So how is it even possible? The key innovation here is that a Quick app can be fully serialized as HTML. In other words, at any moment you can hit the pause button and capture all the data and closures in the application and represent it all as an HTML string. That's huge for server-side rendering because by the
Aber ist das nicht das gleiche wie Hydration?
Time that HTML gets to the browser, it can just pick up where the server left off without needing to execute any JavaScript.
Das ist doch das gleiche wie Hydration, was da gerade erzählt.
All. And that's why they coined the term resumability. Now, the other thing that makes this magic possible is lazy loading, which is built in as a primitive part of the framework. To understand it, let's look at some code. At first glance, it looks like a React app that uses functional components and JSX. But what's the deal with this dollar sign? It actually represents a lazy loaded boundary. And what you'll find is that everything is lazy loaded. And that even includes things like event handlers that close over the state of the application. That's kind of crazy because how does this chunk of JavaScript know the state of the application if it's lazy loaded? If we look at the HTML, we can see this event handler is serialized directly into the code. Now, if we open the network tab, we'll find zero JavaScript on the initial page load. You'll notice that JavaScript is not actually loaded until we click the button. It contains the code we want to execute and also has access to the lexical environment to update.
Das heißt, dann ruckelt's erstmal eine Sekunde, wenn der viel nachladen muss beim Button Press.
That might be shared by other components, which itself comes from another lazy loaded chunk. The takeaway here is that you don't actually need to load any JavaScript until the user interacts with the UI. If we go ahead and build the application,
you'll notice we get a ton
of tiny chunks, less than 1 kilobyte each, instead of a single massive bundle. And because
das
of that,
eigentlich
we can scale
schlau.
Infinitely to as much JavaScript as your heart desires.
Das ist eigentlich ziemlich schlau.
This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will.
Auf der anderen Seite, es ist im Prinzip quasi Hydration mit gestückelter Dehydration, so quasi den Stand quasi nach wie vor einfrieren, allerdings dann das Zurückwandeln, das dann in Häppchen. Ah ja, okay. Das ist tatsächlich nicht blöd, muss ich sagen. Das ist tatsächlich ganz cool. Wie JavaScript-Frameworks innerhalb von 3 Wochen irgendwie einfach mal 8000 Sterne haben, Leute. Wisst ihr, was mein letztes Projekt auf GitHub, wie viele Sterne das hat? 11. Aber ganz davon abgesehen, kann man das auch nicht vergleichen. Ich gestehe ja der Sache zu, ein JavaScript-Framework ist bestimmt für mehr Leute interessant als eine Home Assistant-Integration, wo man die Daten von seinem Fiat-Auto in seine Heimautomatisierung übertragen kann. Aber trotzdem krass, wie schnell JavaScript-Frameworks da. Das müssen wir, glaube ich, auch mal ausprobieren im Stream. Aber das schreibe ich mal in meine Stream-Ideen rein. Ich glaube, mein Plugin wäre auch, oder mein Add-on wäre auch beliebter, wenn es blazingly fast und written in Rust wäre. Oder zumindest in Go. Zumindest in Go hätte ich es ja mal machen können. Weil der Coolness-Faktor ist schon eindeutig niedriger in Go als in Rust. Aber .NET hat wirklich keinen Coolness-Faktor auf GitHub. Ich glaube, ich gucke mir dazu mal ein Tutorial an und dann überlege ich mir, ob das was ist, was ich mal ausprobieren will hier im Stream. Okay, Leute, jetzt muss ich ja wirklich ins Bett. Fanatics, frag mich das nächste Stream nochmal, dann sage ich was zu. Habe ich schon was mitgemacht, ja? Mit zwei von den drei Sachen. Also, wir sehen uns. Bis dann, CU.